Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast und herzlich willkommen zur vierten Ausgabe des Gastspiels, unserem schnuckeligen Talk hier bei Headlock.de. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Ja, und bei mir, da ist heute jemand, ja, mit dem kann man über sehr vielfältige Themengebiete reden, ist der Dominik Roth. Guten Tag.
Grüß dich, Olaf, und grüßt euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Hallo.
Ja, schön, dass du dabei bist. Wir haben ja auch schon so ein bisschen längeren Kontakt miteinander.
Ja, tatsächlich. Ich müsste jetzt gucken, wann wir die Insert Moin-Folge zu den Wrestling-Videospielen aufgenommen haben. Ich glaube, das ist schon wieder 2015 gewesen oder so. 2014, 15. Ich glaube, 2015 oder 16 müsste es gewesen sein.
Ja, irgendwie so.
Genau, da haben wir uns über Manu kennengelernt von Insert Moin, weil ich ihm tatsächlich vorgeschlagen hatte, mal eine Folge über Wrestling-Videospiele zu machen, weil mich das Thema sehr stark umtreibt und weil ich auch in der Podcast-Landschaft von heute da Folgen drüber vermisst habe. Und er meinte, ja, können wir gerne machen. Und er hat dich dann noch als Experten mit dazugeholt. Und wir haben dann irgendwie eine Stunde, anderthalb, glaube ich, so ungefähr war es, über die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Wrestling Games gesprochen, was ich sehr schön und amüsant fand. Und seitdem haben wir immer mal wieder gesucht, wann ich denn vielleicht auch mal zu euch kommen kann. Und jetzt hat es endlich geklappt. Ich freue mich sehr.
Ja, ne, und da überschneiden sich eben auch immer so meine Interessen. Ne? Beruflich bin ich ja da im Videospielgeschäft so ein bisschen verhaftet und dann eben noch das Wrestling dazu. Und das ist inzwischen kurios, weil ich selbst im Job am laufenden Band nur auf Headlock angesprochen werde. Also irgendwas ist da schief gelaufen oder richtig gelaufen, je nachdem, wie man das auslegen möchte. Du hast aber ja auch eigentlich eine ganz persönliche, also stell dich erstmal vor, hab ich noch gar nicht gemacht hier. Wer bist du, was machst du? Also heißt Dominik Roth offensichtlich, aber woher kennt man dich zum Beispiel auch im Podcast Deutschland?
Ja, also podcastmäßig kennt man mich hauptsächlich von True Crime Germany, von einem Format, in dem wir uns über deutsche Verbrechensgeschichte austauschen und uns mit Fällen beschäftigen, die oft ziemlich lange zurückliegen. Also wir hatten zum Beispiel den Dagobert-Erpresser-Fall schon mit dabei, wir hatten den Vampir von Düsseldorf, Peter Kürten, mit dabei, wir hatten aber auch schon solche Fälle wie zum Beispiel, ja, was Bekannteres, wie zum Beispiel den Deutschen Herbst, die RAF. Mhm. Also wir versuchen da auch sehr breit zu streuen. Manchmal geht es um Mord, manchmal geht es um andere Sachen. Dann ging es auch schon um Verbrechensfälle aus der Zeit des NS-Regimes. Also wir sind da auch recht breit aufgestellt und ja, haben da mittlerweile auch ein Format auf die Beine gestellt, was ganz gut angenommen wird. Ab und zu bin ich auch nochmal bei dem quasi Schwestern-Podcast von uns, Devils and Demons, zu Gast. Da geht es dann um Horrorfilme, wenn da mal irgendwas dabei ist, was mich sehr stark interessiert, dann bin ich da auch unterwegs. Also man sieht schon, ich habe sehr viele verschiedene Themengebiete und sehr viele verschiedene Leidenschaften und Sachen, die mich interessieren und die mich persönlich dann auch dazu bewegen, gerne mal über das ein oder andere zu sprechen. Und eine davon ist eben Wrestling. Ansonsten vielleicht kennt man mich noch, wenn ihr Social Media mäßig unterwegs seid und diese Podcast-Seiten verfolgt, dann kennt ihr wahrscheinlich auch mein Twitter @wmmamm. Da bin ich dann auch nochmal mit teilweise noch ganz anderen Themen unterwegs. Also ich bin sehr vielschichtig wie eine Zwiebel, um mal Shrek zu zitieren. Zwiebeln, ja, haben Schichten und auch Dominiks haben Schichten.
Ja. Und aber wie ist denn jetzt deine Verbindung denn zum Wrestling? Weil du hast ja schon gesagt, Kriminalität haben wir, Horrorfilme. Wie passt denn da das Wrestling rein? Ich meine, Wrestling ist auch manchmal der Horror, aber wie passt das bei dir zusammen?
Ja, da gibt's sehr gut erkannt, ja, richtig. Nee, also Wrestling, Wrestling-Fan bin ich schon seit sehr, sehr langer Zeit. Seit mit 7 habe ich angefangen, Wrestling zu schauen. Es ist immer schwierig, das nachzuvollziehen, weil meine erste WrestleMania war WrestleMania 6.
Aber bei so vielen, oder?
Das ist crazy. Ja. Bei sehr vielen, auch natürlich auch der letzte Kampf. Ich weiß, also entweder kann ich mich an das davor nicht mehr erinnern oder ich weiß halt wirklich nur noch, oder ich war halt aber wirklich erst zum Main Event eingeschaltet, aber ich habe auch keine Ahnung, wann WrestleMania 6 damals bei uns ausgestrahlt wurde, ob das irgendwie zeitnah war oder erst ein Jahr später oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich das damals gesehen, zufällig im Fernsehen. Ich glaube, meine Mutter war da eher so federführend, weil die sich da immer so auf so neue Sachen damals auch so gestürzt hat und ich habe es dann geguckt und ich bin aber dann hängen geblieben und sie halt dann auch durch mich quasi, sie hätte es wahrscheinlich nicht weiter verfolgt, aber ich fand es halt mega krass, irgendwie diesen Kampf Hogan gegen Warrior und dann irgendwie der Warrior so ganz knapp gewinnen und dachte, oh, sowas hatte ich halt noch nie gesehen. Es gab ja nichts Vergleichbares, es gab ja keine so Actionfigurenartigen Menschen, die sich da irgendwie quasi augenscheinlich für mich kleinen Bub da irgendwie die Kacke aus dem Leib prügeln und die trotzdem dann am Ende umarmend im Ring stehen mit Konfetti und allem Pipapo. Und also es hat mich so fasziniert und festgehalten, dass ich dann auch ab da glühender WWF-Fan war. Damals war es ja noch die WWF. Und gerade natürlich auch korrespondierend mit dem Hype in Deutschland, der ja dann auch die Bereiche erreicht hat, die eigentlich vorher mit Wrestling nichts zu tun hatten. Hatte ich dann natürlich auch alles vom Action-Figurenring von Hasbro, den habe ich mir übrigens jetzt wieder gekauft.
Achso, wieso auch nicht? Ja, das machen auch nicht viele. Dem Shaggy kann sich da auch zusammentun. Der ist letztens, der war ja, als hier das WWE Tryout war, kleine Geschichte am Rande, hat der hier bei mir genächtigt, diesmal auch wirklich, und ich habe ihn nirgendwo vergessen, wie zum letzten. Und ich habe hier auf der Straße so ein Spielzeug-Ramschladen so ein bisschen. Und da stehen auch noch so alte Catch-Figuren irgendwie und He-Man-Figuren. Shaggy stand da auch jedes Mal vor und fragte mich dann immer so, was hat denn der Laden auf? Ich würde da gerne mal reingehen. Also so die heute Erwachsenen kaufen sich dann auch den alten Kram gerne wieder.
Ach, es ist so schrecklich, wenn man das als Kind wüsste, dass man das irgendwann wieder haben möchte. Ich hätte meinem 10-, 12-jährigen ich damals am liebsten irgendwie so einen Brief geschrieben und gesagt, bitte, 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 pass auf die Sachen auf. Du willst die irgendwann wieder haben, auch diese ganzen Turtles-Action-Figuren und sowas. Das kauft man heute für teures Geld wieder neu nach, irgendwie in gutem Zustand, und irgendwo auf dem Dachboden lag das Zeug 10 Jahre oder 15 Jahre rum und man hat sich nicht drum gekümmert. Also es ist, ja, es ist traurig, aber je älter man wird, desto mehr bewegt man sich wieder in Richtung Kindheit scheinbar. Gerade heute auch, so unsere Generation jetzt, also meine Generation jetzt irgendwie, da habe ich schon einen Trend erkannt. So, das wird alles wieder, irgendwann wieder cool und wieder in, und irgendwann möchte man die Sachen halt wieder haben. Und genau, also ich hatte dann im Endeffekt das alles, ich war auch zweimal vor Ort damals bei der WWF, einmal in Bayreuth, das weiß ich noch, das war glaube ich 93 oder so, und einmal dann nochmal kurz danach, 95, irgendwo in Fulda oder so, also irgendwo hier in der Nähe auf jeden Fall. Und das ist mir auch krass im Gedächtnis geblieben, weil beim zweiten Event habe ich unter anderem Ahmed Johnson, und den kennt heute keiner mehr wahrscheinlich, du kennst ihn noch, Olaf, ne?
Ahmed, ja, klar. Johnson,
irgendwie den damals gefühlt 8 Meter großen und 16 Meter breiten Typen, der hat mir dann die Hand gegeben, und Earl Hebner hat mir die Hand gegeben, weil wir dann da zum Glück gerade direkt am Einzug. Und Bam Bam Bigelow hat irgendwie einem Typen vor mir die Mütze zerrissen, und ich bin dann noch durch die Reihen durchgekrabbelt, weil ich die Mütze haben wollte. Hat die dann ins Publikum geworfen, irgendwo in unsere Richtung. Die war aber dann leider schon weg. Aber das war echt cool. Also da habe ich auch alle gesehen. Irgendwie Owen Hart, Triple H noch als Hunter Hearst Helmsley, Mick Foley als Mankind, den Undertaker. Also da waren alle dabei, so irgendwie. Alle, die Rang und Namen hatten, Shawn Michaels und so. Und das war, also, da habe ich von meiner zweiten Wrestling-Live-Veranstaltung habe ich wesentlich mehr Erinnerungen als von der ersten. Mhm. Und ja, das hat alles dazu beigetragen, dass meine Leidenschaft immer weiter zementiert wurde. Und ja, hat sich das so durchgezogen bis Ende der 90er. Dann habe ich mal irgendwann Pause gemacht, als dann natürlich die Sendepräsenz in Deutschland im deutschen Fernsehen irgendwann nachgelassen hat und dann komplett verschwunden ist, und das ist dann nur noch irgendwie über Kabel oder über irgendwie Satellit, über DSF konnte man ja, glaube ich, irgendwie, oder den Vorgänger von DSF konnte man ja dann die WCW irgendwann empfangen. Ja. Das hatten wir aber nicht, die Kanäle waren bei uns irgendwie nicht eingestellt, und deswegen gab es halt keinen WWF mehr im Fernsehen, und dann gab es halt auch für den kleinen Dominik keinen WWF mehr.
Und du hattest keinen Tape-Trader an der Hand?
Nee, der Tape-Trader, da war ich komplett davon entfernt, aber ich hatte da dann halt auch andere Interessen, so als dann die ersten einschlägigen Filme mit Michaela Schaffrath auf MP4 gebrannter CD-ROM im Umlauf waren, dann war Wrestling erstmal ganz, ganz hinten angestanden, und ja, wie man es halt so kennt, in der Pubertät waren andere Sachen dann irgendwie cool, und dann saß ich die ganze Zeit vorm Computer, habe irgendwelche brutalen Videospiele gespielt, und irgendwann, als ich dann eine PlayStation 2 hatte, tatsächlich, bin ich dann auf SmackDown Shut Your Mouth gestoßen. Das hatten sie dann irgendwo in der Videothek, habe ich mir mal ausgeliehen, fand ich cool. Und irgendwann gab es das mal in einem Real hier reduziert für 20 Euro, und dann habe ich es mir mitgenommen. Und das hat meine Leidenschaft dann sozusagen wieder neu entzündet. Und als dann Here Comes the Pain rauskam für die PS2, war ich dann halt wieder voll dabei. Es war auch gerade so die Zeit, als John Cena, ein noch unbekannter rappender Typ namens John Cena, da irgendwie für Furore gesorgt hat, und ein Typ namens Brock Lesnar irgendwie gerade frisch in der WWE war. Und es war eigentlich so genau die richtige Zeit, um da wieder einzusteigen. Und
die Ruthless Aggression damals.
Ja, die Ruthless Aggression Ära. Da bin ich wieder zum Wrestling gekommen. Es war wirklich auch, also ich weiß auch gar nicht, ob ich dabei geblieben wäre, wenn ich nicht genau zu dieser Zeit reingekommen wäre, weil das war halt einfach eine spannende Zeit irgendwie, und John Cena, der halt seine Gegner immer aufs Übelste beleidigt hat vor jedem Match, irgendwie in einem Rap, und Brock Lesnar, der einfach alles kaputt gemacht hat. Damals halt auch noch wirklich bedrohlich war, nicht so wie heute, dass er halt mehr oder weniger da hingestellt wird und halt ein bisschen Dienst nach Vorschrift macht, wenn überhaupt. Damals hat er halt noch wirklich auch alles weggerissen.
Ja.
Und genau, das war so die Zeit, in der ich dann wieder beim Wrestling war, und dann hat sich das auch so durchgezogen und dann war ich halt immer so ein bisschen on-off. Aber 2009 war es dann so, dass ich gemerkt habe, dass es in meiner Nähe hier in damals noch Nürnberg eine Wrestling-Schule gibt von dem ehemaligen German Wunderkind Alex Wright, die ja
genau
jetzt auch die NEW oder NEW hervorgebracht hat. Und da bin ich dann hingefahren, hat mir meine damals Freundin, jetzt Frau, ein Probetraining geschenkt, so ein wochenendiges, so ein High-Impact-Seminar für 20 Stunden an einem Wochenende. Und da bin ich dann hingefahren und habe halt gedacht, ja, schaust dir halt mal an, ist bestimmt ganz cool, mal im Ring stehen und so. Und dann habe ich das gemacht an dem Wochenende und war so kaputt wie noch nie, obwohl ich ja schon zu dem Zeitpunkt schon viele, viele Jahre auch Sport gemacht habe. War so kaputt wie noch nie nach dem Wochenende, aber fand es halt auch richtig geil. Und Alex hat mich dann auch gefragt, ob ich nicht vielleicht regelmäßig zum Training kommen will und vielleicht irgendwie sehen will, dass ich da ins Wrestling reinkomme. Und das habe ich dann gemacht und bin ich dann regelmäßig nach Nürnberg gefahren. Habe dann teilweise auch selber Stunden mitgegeben und so später. Und habe dann auch ein paar Mal vor Leuten gewrestelt in der NEW. Und habe aber dann irgendwann gemerkt, zum einen durch eine Verletzung und zum anderen auch durch meine berufliche Laufbahn, dass ich einfach nicht bereit bin, die Opfer zu bringen, die dann notwendig sind. Also ihr habt ja schon auch ganz oft über die Opfer gesprochen, die ein Wrestler bringen muss, und über die Hingabe, die man eben da mitbringen muss, und die Leidenschaft, und dass da halt auch viele, viele Dinge entweder hinten anstehen oder halt einfach mal komplett unter den Tisch fallen. Und da war ich halt einfach nicht bereit dazu. Da sind meine Interessen zu vielfältig und da ist auch einfach, das sind auch meine Prioritäten ganz woanders, das sage ich auch ganz ehrlich. Also ich habe nicht die Priorität zu sagen, Wrestling kommt vor allem anderen. Und wenn du die nicht hast, ist es auch einfach unfair anderen gegenüber und natürlich auch den Leuten, mit denen du dann im Ring stehst, gegenüber, da einen Spot zu besetzen, der eigentlich durch jemand anders besetzt werden könnte, der wirklich dann auch nach oben kommen will. Und deswegen habe ich dann auch gesagt, das ist halt nichts, was man so nebenbei machen kann, leider, weil ich hatte wirklich Spaß dran und habe dann auch relativ kurz nach der Verletzung dann aufgehört, auch weil es sich beruflich dann nicht mehr so richtig vertragen hat, und habe mich dann halt einfach dagegen entschieden. Aber ich will auch die Zeit überhaupt nicht missen. Also es war eine richtig geile Zeit. Und
wie lange warst du da eigentlich so im Training und aktiv? Wie lange war das? Ein Jahr, zwei?
Nee, länger. Also ich war von 2009 habe ich angefangen bis 2012.
Okay.
Also hast du einen Ringnamen? Das waren schon 3 Jahre. Ja, Will Breaker.
Ach ja, stimmt, das war's.
Genau, ja, das habe ich damals schon mal erzählt. Man findet da heute auch noch auf YouTube ein paar Matches gegen Pascal Spalter zum Beispiel. Gibt es ein Match auf YouTube. Und meinen ersten Kampf hatte ich tatsächlich gegen Dave Davis oder Demolition Davis. Da habe ich auch, ach, das war so furchtbar irgendwie. Ich kannte ihn ja nicht, ne? Ich wusste ja nicht, dass es eigentlich ein cooler Kerl ist. So, und Dave ist ja wirklich ein richtig cooler Kerl. So, also der ist ja nicht nur unfassbar gut und geschmeidig im Ring, sondern ist auch wirklich ein netter Typ. Aber das wusste ich natürlich nicht. Und Alex meinte dann halt immer so, ja, also du musst es blocken, du musst ihn dominieren. Ich sagte, Alex, der wiegt das Doppelte von mir ungefähr. Nicht ganz, und
du bist kein kleiner Mann, muss man dazu sagen.
Halt,
du
ich habe damals irgendwie so 105, 106 Kilo gewogen und er hatte halt irgendwie 170 oder so oder 180. Und ich dachte, Alex, wenn ich mit ihm was machen will, was er nicht will, dann mache ich das halt auch nicht. So, da kann ich halt dominieren, wie ich will. Ne?
Ja.
Und aber es war dann wirklich unbegründet, war wirklich richtig cool, und auch gegen Daniel Ukic oder Dragan Ukic hieß er im Ring, der jetzt leider auch nicht mehr aktiv ist, weil er sich damals da ziemlich schlimm verletzt hat. Gegen den hatte ich dann meinen zweiten Kampf, war auch richtig gut. Also ich hatte da, muss ich sagen, wirklich auch immer Glück mit meinen Gegnern und mit den Leuten, die ich da um mich rum hatte. Bones auch, habe ich da sehr zu schätzen gelernt. Der hat mir da wirklich geholfen auch, obwohl er nur einmal mit da war und so. Also da muss ich echt sagen, da hatte ich wirklich großes Glück, da nicht mit irgendwelchen Arschlöchern dann im Ring zu stehen.
Ja, John ist super, also den habe ich auch schon einige Male kennenlernen dürfen, auch also auch ein bisschen hinter den Kulissen mal mit ihm irgendwie gequatscht. Ein super zuvorkommender, netter Mensch einfach, also schätze ich wirklich sehr, und ich muss dazu auch sagen, den vermisse ich auch aktuell sehr. Also den würde ich gern ich bin ja da bei der WXW so ein bisschen unterwegs, da würde ich den auch ganz gern jetzt wiedersehen. Ich hoffe, dass er 2019, dass wir er dann ja, dass er dann sein Comeback gibt. Mal gespannt. Ja. Er ist ja damals suspendiert worden. Mal schauen, ob sich da was dran ändert. Wie war das damals für dich, diesen Übergang zu machen vom Fan-Dasein ja, zum aktiven Wrestler? War das was Leichtes oder sind da auf einmal für dich alle Illusionen in sich zusammengebrochen, weil du gemerkt hast, oh mein Gott, ich trage gar keine Gesichtsfarbe Backstage und solche Sachen?
Nee, also ich muss sagen, am Anfang, man kennt es ja so von sich auch als Fan. Du hast es ja wahrscheinlich auch mit zunehmendem Kontakt mit Aktiven dann immer mehr so ein bisschen verloren. Ich meine, ganz verliert man es nicht, aber so ein bisschen, dass man dann nicht mehr so starstruck ist, wie man ja so schön sagt. Irgendwie so dieses, oh, ich bin jetzt in der Präsenz von Wrestler XY und kriege jetzt plötzlich keinen Ton mehr raus. Das hatte ich zum Beispiel jetzt noch nie. Was mich halt damals so ein bisschen ja nicht überrascht hat, aber was für mich halt so ein bisschen neu war, ist auch, dass man so dieses Fansein auch einfach, dass man das so ein bisschen verliert. Also es ist ja klar, dass du einen anderen Blick drauf bekommst, aber du siehst halt, wenn du mal eine Zeit im Ring standst, siehst du halt auch Fehler, die gemacht werden. Oder wenn Absprachen falsch laufen oder wenn irgendein Move verkackt wird oder sowas und du denkst dann immer, oh, das sieht vielleicht jemand anders nicht. Also es gibt natürlich offensichtliche Sachen, wie jetzt irgendwie das, was Nikki Bella da vor kurzem da verbrochen hat oder so. Also so Sachen, wo du genau merkst, okay, da ist jetzt was richtig schief gelaufen. Aber es gibt halt auch Kleinigkeiten, die vielleicht keiner so richtig merkt, wo du aber auch merkst, okay, da werden sie sich hinterher entweder was anhören dürfen oder werden vielleicht selber sagen, ah, verdammt, irgendwie, was haben wir da gemacht? Du kriegst da einen anderen Blick drauf. Und du merkst auch zum Beispiel, was mich immer extrem stört und was vielleicht viele gar nicht sehen, ist, dass so Kleinigkeiten im Ring, auch von Profis teilweise, so halbherzig ausgeführt werden. Ein Beispiel, so unter einer Clothesline wegducken. So, da gibt es viele, die ducken sich gar nicht richtig und der Gegner muss dann drüber schlagen.
Ja.
Und da habe ich halt auch immer gesagt, entweder du duckst dich, die Clothesline kommt auf Brusthöhe, also halt auf Höhe knapp zwischen Brust und Hals, wo sie halt hin soll, und entweder du duckst dich drunter weg oder du frisst die halt. Und also da gibt's nichts, weil sonst du schadest dem Produkt, wenn du schon durch deine Körpersprache quasi zu erkennen gibst, dass das jetzt alles so geplant ist, wie es läuft. Oder auch das in die Seile laufen. Das sieht bei so vielen so schrecklich aus. Da ist überhaupt keine Wucht dahinter. Die laufen, die berühren die Seile ganz kurz und rennen dann wieder zurück. Aber der Sinn und Zweck des in die Seile Laufens ist ja eigentlich Schwung holen für eine Aktion. Warum sollte ich mir sonst die Mühe machen, nach hinten zu laufen in die Seile und wieder vor, wenn ich doch die Aktion gleich ausführen kann? Ich will ja Schwung für eine Aktion holen, für einen Spear, für eine Clothesline, für einen Shoulder Tackle, was auch immer ich dann vorhab. Und wenn ich aber diesen Schwung damit zum Ausdruck bringen, dass ich kurz an die Seile gehe, so quasi, ja, du bist's, und dann irgendwie wieder zurücklaufe, das bringt nichts. Und das sieht man halt nicht nur in kleinen Indie-Ligen, im Gegenteil, da sieht man es eigentlich am wenigsten, sondern das siehst du halt in der WWE in großen Matches. Teilweise auch von Leuten, die es eigentlich besser wissen müssten. Und da habe ich immer so ein bisschen ein Problem damit. Du willst ja ein Produkt verkaufen als real.
Ja.
Ich meine, jeder Fan, der sich das anschaut, soll kurz vergessen können und auch vergessen, von automatisch vergessen, dass das, was er sieht, eben nicht komplett real ist. Und wie will ich sowas machen, wenn ich selbst bei so Kleinigkeiten nicht auf Details achte und nicht darauf achte, dass ich insgesamt etwas darstelle und das Ganze so aufbaue, dass es auch komplett glaubwürdig wirkt?
Ja.
Und das ist was mich ganz oft stört, und da wurde auch bei Alex großen Wert drauf gelegt. Also er hat es ja von seinem Vater, von Steve auch mitbekommen und hat es selber auch weitergegeben und hat gemeint, ihr müsst schauen, dass jede Aktion was zählt und eben auch nicht bei einem Whip-In und dann bei einem Back-Body-Drop sich gleich schon ducken, wenn der Gegner noch auf dem Weg weg von dir ist, sondern es dann halt wirklich auch so machen, dass er noch überrascht sein kann, wenn du dich duckst und vielleicht dann noch abstoppen kann und sowas, dass das halt einfach irgendwo kohärent und glaubwürdig wirkt und eben nicht so wie vorher choreografiert und abgesprochen.
Ja, es geht ja natürlich auch darum, dann diese Geschichten zu erzählen, ne? Und auch manche Geschichten dann eben durch gewisse Aktionsabfolgen irgendwie zu erzählen. Ne? Also ich kann mich daran erinnern, dass, glaube ich, der Mac hat mir das damals mal erklärt, warum zum Beispiel ein Leapfrog gerade bei kleineren Wrestlern auch eine total interessante Sache sein kann, wenn man sie entsprechend einsetzt. Ne? Wenn zum Beispiel jetzt erstmal der Kampf beginnt damit, dass der kleinere Wrestler bei Shoulderblocks versucht und dann eben immer wieder an dem großen Gegner abprallt und dann aber bei der nächsten Aktion quasi einfach über ihn drüber springt, weil er gemerkt hat, ah ja, mit Shoulderblocks komme ich ja nicht weiter, ich muss mir was anderes ausdenken und kann das dann eben, kann meine Geschwindigkeit und meine Agilität für mich nutzen. Ne? Das sind so Dinge, ich glaube, an die sind wir Wrestling-Fans auch sehr stark gewohnt. Und wissen die das wegen nicht zu schätzen, aber ich glaube, die funktionieren unterschwellig, oder? Also so, das kriegt man dann eben so mit und versteht es dann trotzdem.
Ja, sowas ist halt weitestgehend aus vielen Bereichen des Wrestlings verschwunden, dass wirklich noch mit solchen Sachen aufgebaute Geschichten erzählt werden. Wenn du dir jetzt zum Beispiel Japan anguckst, wo teilweise in den Hochzeiten von PW Noah und sowas zum Beispiel, wo Geschichten über Jahre und Jahrzehnte aufgebaut wurden, wo dann wirklich Geschichten damit erzählt worden sind, dass irgendwie jetzt Kenta Kobashi von Misawa einen Move blockt in einem Match, in einem 6-Mann-Tag-Team-Match und 4 Jahre später haben die beiden ein Singles-Match und Misawa bringt den Move durch. So, und dann rasten die Leute komplett aus und du als Casual-Viewer irgendwie guckst dir das an und denkst dir, was ist denn jetzt los? War irgendwie, Superplex vom zweiten Seil oder sowas, wo du dir jetzt rein vom Move her denkst, okay, ja gut, war schon krass, aber dass man da jetzt so ausflippen muss. Und dann erfährst du halt irgendwie, dass die beiden damit eine Geschichte erzählt haben über Jahre hinweg und es immer mal wieder irgendwo eingeflochten haben. Also ist jetzt nur ein Beispiel, die haben das natürlich mit anderen Sachen gemacht, aber zum Beispiel auch der Burning Hammer von Kobashi, den er ja irgendwie nur 5-mal gezeigt hat in seiner Karriere, der auch an sich ja schon eine Geschichte irgendwie erzählt eben und das Besondere herausstreicht, wenn er den eben mal auspackt und so. Und sowas findest du halt heute gar nicht mehr. So einen klassischen Aufbau, zum Beispiel von einem großen Mann gegen einen kleineren Mann. Und der kleinere Mann, wie du sagst, eben versucht es halt auf verschiedene Arten, merkt dann, okay, ich komme damit nicht weiter, ändert seine Strategie, will vielleicht irgendwie auch irgendeinen Move durchbringen, den er nicht schafft und schafft es dann aber, indem er das Ganze irgendwie so ein bisschen umgeht. So, oder irgendwas vielleicht zur Hilfe nimmt oder sowas, oder dann mit dem Seil arbeitet oder was. Da gibt es ja viele verschiedene Möglichkeiten. Und sowas hat halt viel, viel mehr Gewicht, wenn du das mit einbaust, als wenn du einfach nur dieses typische immer irgendwie locker hab, dann ein paar Moves ausgetauscht, dann dominiert mal der eine, mal der andere. Meistens frisst der Face dann und sowas. Und dann hinterher ist das große Comeback und dann Sieg und vorbei, so, ne? Mhm. So sind ja oft Matches mittlerweile aufgebaut, auch gerade in der WWE, so richtig überraschende oder so oldschoolige Sachen, wie jetzt auch so ein Hold-for-Hold-Wrestling, was es halt im Indie-Wrestling oft noch gibt, mit so Sachen wie Fish Out the Water und sowas, also so wirklich auch, wo Griffe noch ausgetauscht werden und wo auch mit viel mit Boden-Wrestling und sowas noch gearbeitet wird, so dieser europäische UK-Stil, den ja auch Alex uns beigebracht hat damals, das siehst du ja gar nicht mehr, weil da kein Mensch die Geduld dafür mehr hätte. Wer hätte denn irgendwie noch die Geduld, 5 Minuten 2 Wrestlern zuzuschauen, die irgendwie Griffe austauschen, wenn das jetzt nicht irgendwie mit zur Geschichte gehört, vielleicht mal alle 500 Jahre, so einem William Regal oder so, dem nimmst du es noch ab. Oder bei dem rechnen die Leute damit, oder wenn jetzt William Regal irgendwie gegen Daniel Bryan oder sowas, wenn man sich die Matches anschaut von, keine Ahnung, 2009 oder so, 2010.
Ja, irgendwie so.
Da sieht man es dann noch ganz krass und da ist es auch irgendwie. Da haben es die Leute aufgenommen, weil halt Daniel Bryan so over war. Aber bei anderen, bei so Unbekannten oder sowas, du kannst es ja fast gar nicht mehr bringen. Du musst ja wirklich irgendwie spektakuläre Sachen von Anfang an zeigen und die Leute sind gewohnt, irgendwie ab Minute 2 so Adrenalinpumpen im Sekundentakt und irgendwelche krassen Moves durch Tische und was weiß ich. Und das wird ja immer alles immer mehr durch Superlativen definiert. Und das ist so ein bisschen was mich auch dann ein Stück weit gestört hat und was auch Alex immer so ein bisschen versucht hat, wieder runterzuholen, dass die Moves halt eben auch was bedeuten, dass eben auch ein Superplex vom Top Rope wieder was bedeutet und eben nicht einfach so zum Standardrepertoire gehört.
Schöne Grüße an Seth Rollins oder so. Nein, aber ist es denn nicht auch so, dass heutzutage auch ganz viele, gerade auch Indie-Ligen, das auch so quasi bis auf die Spitze treiben, wo dann auch teilweise nur, keine Ahnung, selbst ein Package Piledriver oder ein Canadian Destroyer teilweise nur noch einen Transition-Move sind in irgendeiner Form? Also da ist es doch eigentlich, das schwappt doch eigentlich, also WWE ist jetzt ja auch, zumindest in letzter Zeit, ja auch eher so, dass man die diese Trends aufnimmt und quasi versucht, für sich selber zu verpacken. Und letztlich ist es doch so, dass gerade aus den Indie-Ligen, ich nenne jetzt mal PWG, von mir aus auch Lucha Underground und ich weiß nicht was, dass da so gekämpft worden ist, dass eigentlich auch die großen Aktionen häufig nicht mehr die Bedeutung haben, die sie früher gehabt haben. Ich meine, früher war mal ein DDT ein Finishing-Move, heutzutage, was ist heutzutage ein DDT? Gar nichts mehr.
Nix mehr, ja. Außer es ist halt irgendwie ein Hammerlock-DDT oder ein Future Shock oder irgendwas, ne? Oder ein Dirty Deeds oder so.
Ja.
Klar, also richtig, ja, definitiv. Ich habe das auch, ich habe ja lange Zeit keine Indie-Sachen verfolgt, weil ich immer so dieses große Brimborium gebraucht habe, diese Show, diesen Pomp, den die WWE halt einfach auch lange Zeit für sich als Monopol gepachtet hatte, so mit krassen Roben und mit krasser Beleuchtung, cooler Musik, irgendwie einem krassen Einzug, irgendwie jetzt ein Beispiel, Finn Balor, meines Erachtens der beste Entrance irgendwie derzeit im Wrestling. Also ich weiß nicht, wie er jetzt...
Der Demon Entrance.
Ja, also Demon Entrance oder generell auch so dieses Zusammenspiel zwischen Musik, den Aktionen, die er dann auch zeigt und generell, wie gut es zu ihm passt. Das ist einfach so perfekt abgestimmt auf ihn auch. Ich krieg selten noch Gänsehaut, aber als ich den das erste Mal gesehen habe, als er neu war in der WWE und erst das zum ersten Mal als Dämon da reingekommen ist, da hatte ich halt Gänsehaut am ganzen Körper irgendwie. Also das
kann ich vollkommen nachvollziehen.
Es war unfassbar geil und irgendwie angeblich hatte ja auch der Undertaker da seine Finger mit im Spiel bei dem Entrance, was ich mir gut vorstellen könnte, weil wer kennt sich besser mit Entrances, die einem die Haare zu Berge stehen lassen, aus als der Undertaker. Ja, aber nee, definitiv richtig. Also durch die Indie-Ligen kommt natürlich da viel mit rein und es sind ja nicht nur die Indie-Ligen. Also schau dir mal irgendwie ein Match bei NJPW an, die würde ich jetzt nicht mehr unbedingt als Indie bezeichnen. Und bei denen ist es ja auch ganz, ganz krass. Irgendwie Omega gegen Okada. Nimm dir irgendein Match von den beiden und guck dir an, was da für Moves teilweise nicht mal zu Nearfalls führen, sondern halt einfach nur, wie du sagst, Transition-Moves sind, die dann irgendwie was anderes wieder einleiten und so. Und ich will da weder von Okada noch von Omega irgendwie, will da einem von beiden was wegnehmen. Das sind Top-Athleten beide und was Omega gerade auch macht, finde ich auch einen sehr mutigen Weg und auch einen tollen Weg. Und dieses Verzahnen auch so dieser Nerd-Kultur mit dem Wrestling, mit seinem Hadouken-Move und so, finde ich klasse. Also macht mir persönlich großen Spaß. Und ist halt auch immer jemand, der immer alles gibt. Und von daher will ich da überhaupt niemanden schlecht reden. Aber ich glaube schon, dass dieser ganze Stil, der da im Moment gefahren wird, der ja irgendwie alles, es scheint alles so ein bisschen von diesem japanischen Strong-Style irgendwie inspiriert zu sein. Diese harten Vorarms und eben dieses krasse Move-Gespamme von richtig großen Moves, Superkicks. Schau dir die Young Bucks an irgendwie mit ihren Superkicks. Die haben quasi standardmäßig einfach Leute in die Fresse treten, so. Und der Trend macht mir als Fan insofern Sorgen, als dass ich sage, ich bin halt irgendwann nicht mehr in der Lage, ein Publikum mit, in Anführungszeichen, einem gut aufgebauten, gut erzählten, gut durchdachten, normalen Wrestling-Match irgendwie von den Sitzen zu holen. Das schaffe ich irgendwann als Wrestler einfach nicht mehr, weil das Publikum sitzt und erwartet, okay, das Match läuft jetzt, keine Ahnung, 30 Sekunden. Es ist noch niemand vom Top Rope nach draußen durch den Tisch gehüpft. Scheiß Match. Gucke ich mir gar nicht weiter an, investiere ich mich nicht weiter, interessiert mich nicht. Wenn jetzt nicht jetzt noch mindestens 20 Package-Pile-Drivers kommen und 48 Vertebreakers und was weiß ich, dann gucke ich mir das gar nicht mehr weiter an. Und dieser Trend, der sich da gerade irgendwie so abzeichnet, der macht mir da schon Sorgen, weil zum einen ist es natürlich, es gibt ja so viele verschiedene Stile im Wrestling und so viele verschiedene schöne Arten, ein Match auf die Beine zu stellen, die jetzt auch miteinander nicht unbedingt viel zu tun haben und wo ich mich ganz auf unterschiedliche Art und Weise unterhalten lassen kann. Das ist die eine Seite, da geht natürlich viel von der Kultur verloren und das andere ist natürlich auch, so ein Stil hat halt ein extrem hohes Verletzungsrisiko und da denke ich halt aus ehemaliger Performer-Sicht auch immer so ein bisschen nicht nur ans Publikum, sondern auch an die Leute, die da tagtäglich in den Ring müssen und die vielleicht jetzt Anfang 20, Ende 20, Anfang 30 sind und das noch gut wegstecken, aber die vielleicht in 10, 15 Jahren dann anfangen, Probleme zu bekommen und was aus Wrestlern geworden ist, die irgendwann die Kurve nicht mehr bekommen haben und die durch Verletzungen und Drogenmissbrauch und was weiß ich noch alles dann auf die schiefe Bahn geraten sind. Das ist ja nachhaltig und reichlich dokumentiert in verschiedenster Form. Also ich habe da schon ein bisschen Bedenken auch.
Ja, man sieht das ja aktuell, also sowohl bei New Japan, aber natürlich auch bei WWE, wie viele Verletzungen da quasi mit sich herumgeschleppt werden. Ne? Also ich glaube, bei New Japan hat uns ja alle schockiert, was mit Takahashi passiert ist damals zum Beispiel. Auch ein Will Ospreay ist ja auch so jemand, wo wir immer sagen, mein Gott, Junge, nimm dich mal ein bisschen zurück. Ja. Irgendwie, wir würden dich gerne noch ein bisschen länger sehen. Ich weiß nicht, ob du dich noch an die Szenen mit, ich glaube, das war ein Match mit Marty Scurll erinnern kannst, wo er, glaube ich, da dieses Spanish Fly so komisch genommen hat vom Apron und solche Sachen. Das ist alles natürlich eine Art der Risikobereitschaft. Ja, wo man sich dann auch schon manchmal an den Kopf greift. Und ich glaube, das ist tatsächlich aber auch so ein Trend, der nicht nur auf das Wrestling beschränkt ist, sondern eigentlich auch auf die gesamte Medienrezeption. Ich würde jetzt Wrestling eigentlich da auch als Unterhaltungsmedium einfach mal mit einbeziehen, weil, sind wir doch mal ehrlich, also heutzutage ist es doch auch selbst bei vielen Filmen so, gerade bei Actionfilmen, wenn da nicht innerhalb der ersten 10 Minuten mindestens 2 Verfolgungsjagden, 3 Schießereien und ein Helikopterabsturz passiert sind, dann interessiert uns das auch nicht mehr, ne?
Ja, absolut. Absolut. Höher, schneller, weiter ist das Prinzip. Und nicht nur im Wrestling, sondern in fast allen Bereichen eigentlich des Lebens so.
Ja. Und das ist, glaube ich, auch für Wrestling extrem schwierig. Und ich glaube aber auch, dass das irgendwann wieder einen Trend zurückgehen wird. Also ich weiß gar nicht, wie siehst du das? Glaubst du, dass wir da irgendwann wieder zu normalen Anführungsstrichen, aber zu einem etwas ruhigeren Wrestling-Stil zurückkehren, der auch wieder eher so auf die, wie soll man sagen, mehr wieder auf die Charaktere setzt, denn auf die pure Athletik?
Ich glaube, dazu müsste halt jemand kommen, der die Macht hat und das Standing beim Publikum, das auch durchzubringen. Also da müsste es mal wieder jemanden geben, wie, keine Ahnung, jetzt um jetzt mal ganz weit zurückzugehen, einen Karl Gotsch oder sowas, der halt wirklich als Leuchtfigur im Wrestling auch liegenübergreifend vielleicht fungiert und der da so ein bisschen als Vorreiter agiert. Ich glaube, ohne den. Es ist schwierig zu sagen, weil je mehr die Leute gewohnt sind, desto schwerer wird es ja auch wieder zurückzukehren. Weil der Style ist ja, sind wir mal ganz ehrlich, wesentlich weniger spektakulär als das, was jetzt bei zum Beispiel einem Event wie All-In geboten wird. Also, ja. Das war jetzt so mein Anstoß dafür, auch mir darüber Gedanken zu machen, als ich All-In geguckt habe, irgendwie eine super Veranstaltung. Fand ich klasse, aber die Matches da drin und auch jetzt der Main Event, ob es jetzt der Main Event war oder jetzt auch die Matches zwischendrin, das Match von Marty Scurll. Also da, du siehst da halt schon extrem viele Sachen, wo du das Gefühl bekommst, dass die Leute halt sich überhaupt keine Gedanken über ihre eigene Gesundheit machen. So, weil auch so diese Tatsache, wir haben zum Beispiel, als ich damals bei Alex in die Schule gegangen bin, wir haben halt auch immer gelernt, dass man den Gegner halt safe absetzt bei Suplessen oder sowas. Also, dass du halt nach Möglichkeit den Gegner auf die obere Rückenpartie fallen lässt und eben nicht genau auf den Kopf oder auf den Nacken. Und das ist ja, also das scheint ja keiner mehr zu machen. So. Das interessiert ja einfach niemanden mehr. Die Leute werden halt geworfen und landen halt so, wie sie landen. Ob das jetzt auf dem Kopf ist, auf dem Nacken, auf dem Apron, sonst wo, auf dem Boden, auf dem Betonboden, ist ja erstmal egal. Aber es muss halt spektakulär aussehen und es sollte halt möglichst so aussehen, als hätte der sich da jetzt fast umgebracht. Und das. Man muss sich halt mal bewusst machen, wie groß der Verschleiß schon bei einem normalen Stil ist im Wrestling und was du schon alles im Ring lässt als Aktiver, wenn du jetzt keine solchen Aktionen nimmst. Also schon allein nur durch normale Bumps oder sowas hast du einfach einen mordsmäßigen Verschleiß und mordsmäßige Kräfte, die auf den Körper wirken und dann geht hier mal was schief und da passiert mal irgendwie was. Das ist einfach schon ohne diesen Stil gefährlich genug, der ganze Sport. Und wenn du dann halt noch bewusst solche Aktionen nicht nur gezielt und dosiert einsetzt, dass du sagst, okay, in einem wichtigen Match gehe ich das Risiko ein, aber eben in einem, keine Ahnung, in einem ganz normalen Wochenmatch oder eben bei so einem Event wie All-In, wo du halt wirklich auch eigentlich Sachen hast, in denen es um nichts geht, jetzt mal von Title-Matches und sowas abgesehen, das Event steht ja für sich, was jetzt so die meisten Matches angeht. So, ich meine, klar, du bringst die Charaktere voran und vielleicht auch ein paar Fäden und sowas, die kannst du ja woanders weitererzählen, aber an sich, für sich genommen, du musst ja keine Vorkenntnisse haben, um an einem Event wie All-In Spaß zu haben.
Das stimmt, ja.
Das ist ja, du kannst es ja frei genießen, ohne jetzt mit den Wrestlern groß vertraut zu sein oder damit vertraut zu sein, wo die jetzt gerade im Business stehen. Aber also ich bin halt der Meinung, du könntest das Ganze auch mit 2, 3, 4 Gängen weniger gut erzählen. Aber da muss man sich halt mehr mit Ringpsychologie beschäftigen und mehr mit solchen Sachen. Ich glaube, die können das auch alle. Aber das Publikum will das halt einfach nicht sehen. Und im Moment ist der Trend halt ganz klar dahin, dass solche Aktionen an der Tagesordnung sind. Das wird auch erwartet vom Publikum. Und wenn du dir jetzt eben anschaust, warum eben so Matches wie Okada gegen Omega so hohe Bewertungen bekommen, auch von einem Dave Meltzer oder sowas, dann liegt es zum einen natürlich daran, dass die beiden charismatische und talentierte Athleten sind, aber eben auch zum anderen daran, dass es einfach riesige Spotfests sind. Sowas spielt immer eine Rolle. Natürlich ist das nicht das Einzige, was an den Matches gut ist, aber sowas wirkt halt auf den Betrachter, auf den Casual-Beobachter, wirkt sowas natürlich am meisten, dass da zwei Typen sind, die halt sich einfach nichts schenken und die sich da wirklich fast gegenseitig im Ring irgendwie um die Ecke bringen. Und so dieses, du ziehst halt Leute in den Sport und in die Unterhaltung mit rein, die vielleicht sonst nichts damit zu tun haben mit solchen Aktionen. Und das wissen natürlich auch die Veranstalter. Und das wissen halt auch die Wrestler. Und ich halte es schon für schwierig, da wieder irgendwann einen ordentlichen Rückschritt zu finden und die Leute wieder für Hold-for-Hold-Wrestling oder sowas zu begeistern. Oder für ein Match, was vielleicht mal über 10, 15 Minuten oder 20 Minuten geht, aber wo halt die Hälfte wirklich auch aus Haltegriffen und sowas besteht und vielleicht auch aus dem einen oder anderen Aufgabegriff, der dann mal ein bisschen länger gehalten wird, wo die Leute nicht nach irgendwie einer Sekunde abklopfen. Und einfach so diesen Aufbau hin mehr wieder zu einem ursprünglichen Ringkampf. So, das vermisse ich so ein bisschen.
Ja, aber ich meine, gerade Haltegriffe und sowas ist natürlich auch was, die müssen auch gerade in Zeiten von MMA, UFC und ich weiß nicht was, die müssen natürlich auch entsprechend aussehen. Und wenn ich teilweise sehe, was heutzutage auch bei ganz vielen Promotions als Resthold irgendwie durchgeht, da rollt sich mir halt auch irgendwie alles zusammen. Also mein Liebling ist momentan irgendwie so dieser Aktion, wo, ich weiß gar nicht genau, wie man es nennt, aber wo quasi einer einfach nur den Gegner mehr oder weniger von hinten am gegenüberliegenden Arm greift und dann einfach nur so ein bisschen vor sich hin wirkt, aber eigentlich weder irgendwie der Hals betroffen ist. Ja. Und da frage ich mich immer so, Leute, was soll das denn sein? Wie willst du damit erklären, dass du den Gegner damit auch in dieser ruhigeren Phase irgendwie Schaden zufügst und solche Sachen? Das finde ich ganz schwierig. Was ich aber auch problematisch finde, ist auch immer dass der Punkt, glaubst du nicht, es ist auch gerade dem aktuellen Boom, also momentan ist es ja wirklich so, dass man das Gefühl hat, so viel Geld wie derzeit gab es noch nie im Wrestling. Also wir haben eine Indie-Landschaft, die eigentlich blüht bis zum geht nicht mehr. Du hast da noch die großen Promotions abseits von WWE wie Ring of Honor oder New Japan, die natürlich auch gute Gehälter zahlen, von denen du auch gut leben kannst. Und dann hast du natürlich noch WWE, die derzeit ja wirklich alles rekrutieren, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Glaubst du, ist es nicht auch an Seiten der Wrestler so ein bisschen, dass die einfach derzeit so viel Gas geben quasi, um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, dass das diese Spirale mit nach oben treibt?
Mit Sicherheit, ja. Also ich glaube, eine der Sachen, die da mit reinspielen, ist halt auch die Tatsache, dass du mittlerweile, zumindest für mein Dafürhalten, ich bin jetzt niemand mehr, der groß die WWE verfolgt, aber du hast halt sehr viele, sehr ähnliche Charaktere. Ich habe zum Beispiel am Anfang immer Zack Sabre Jr. und Will Ospreay verwechselt. Weil die beiden sich ja auch Will Ospreay hat natürlich ein bisschen einen anderen Stil, aber die sehen sich so ein bisschen ähnlich und sind beide eher spektakulär. Und ich finde zum Beispiel das, was Zack Sabre Jr. macht, ziemlich cool, weil der hat Aufgabegriffe verstanden. Also das sind wirklich, die sehen aus wie Shootholes und da sind auch wirklich Griffe dabei. Das sind einfach Shootholes, also das sind keine irgendwelchen Alibi Griffe, wo man den Gegner halt so ein bisschen festhält und der so tut, als ob, sondern damit kannst du halt auch Leute verletzen.
Ja.
Und er weiß halt auch, wie die menschliche Anatomie funktioniert, weil ich habe halt so bei vielen Aufgabegriffen habe ich so das Gefühl, da fehlt das Grundverständnis für die menschliche Anatomie. Also die Tatsache, für einen Aufgabegriff muss ich ja immer entweder Druck auf irgendeine wichtige Energiezufuhr des Körpers ausüben, also sei es jetzt irgendwie die Halsschlagader oder sei es jetzt die Luftröhre, oder ich muss irgendwie Druck auf ein Gelenk ausüben. Und um Druck auf ein Gelenk auszuüben, muss ich das Gelenk entgegen seiner ursprünglichen natürlichen Bewegung verbiegen können. Mit einem Hebel im besten Fall, der es mir erlaubt, mit möglichst wenig Kraftaufwand, möglichst viel Druck und Belastung auf dieses Gelenk zu erzeugen. Und das ist natürlich bei kleinen Gelenken schlimmer als bei größeren Gelenken. Aber grundsätzlich ist es bei allem eigentlich gleich schlimm. Wenn ich aber jetzt nicht weiß, wie so ein Hebel funktionieren muss und kein Verständnis dafür habe, wie sich ein Ellbogengelenk, ein Schultergelenk, ein Kniegelenk verhält, dann habe ich natürlich Schwierigkeiten, einen Aufgabegriff glaubhaft anzubringen. Und das führt dann eben zu Holds, die man sich anschaut und wo man sich denkt, okay, der wird jetzt da verkauft, als ob das Wunder wie schlimm wäre. Und du siehst den Hold und denkst dir, okay, da ist weder Druck auf irgendein Gelenk noch auf sonst irgendwas, sondern das ist einfach nur den Gegner irgendwie festgehalten. So. Und das ist für mich immer dann, da habe ich wirklich ganz große Probleme, mich noch von dem Produkt reinziehen zu lassen, wenn ich sowas sehe. Das spielt damit rein, was ich am Anfang gesagt habe, dieses sloppy in die Seile laufen oder dieses sloppy ducken oder sowas. Das ist, all das führt dazu, dass die Immersion, die du ja erzeugen willst, immer so Stück für Stück verloren geht. Und das ist schon, also finde ich schon problematisch. Aber klar, die Wrestler selber haben die Möglichkeit, das Publikum so ein bisschen zu erziehen. Das stimmt schon, da gebe ich dir recht. Die Frage ist halt, wie viel Macht hast du als einzelner Wrestler, der vielleicht noch jetzt nicht den großen Namen hat, da zu agieren, wenn die großen Namen auf dem Zug weiter halt fahren? Ja, du müsstest da halt wirklich ein kollektives Umdenken irgendwie erreichen. Und das war das, was ich vorhin gemeint hatte. Da müsste jemand mit Vorbildfunktion mal hergehen und müsste einfach mal diesen Stil knallhart durchbringen. Und wenn der damit Erfolg hat und gegebenenfalls große Zuschauerzahlen ziehen kann mit seinem Namen, dann kommen vielleicht auch andere kleinere Namen drauf zu sagen, Mensch, der hat mit dem Stil Erfolg. Ich hätte eigentlich auch Bock auf sowas und sowas ist halt wesentlich weniger gefährlich und verletzungsintensiv. Vielleicht probiere ich das mal so und dann könnte ich mir schon vorstellen, dass damit dann ein Umdenken leichter erreicht wird, wie wenn man jetzt einfach sagt, irgendwie als, keine Ahnung, wenn ja, irgendjemand aus dem Indie-Bereich, keine Ahnung, Austin Aries oder sowas, wenn der jetzt hergehen würde und sagen würde, okay, also kleinerer Name, sage ich jetzt mal, wenn der jetzt hergehen würde und sagen würde, ich möchte jetzt einen neuen Stil irgendwie im Wrestling etablieren, ist halt die Frage, wie viele Leute würden sich da ein Beispiel nehmen und wie viel würde er damit erreichen. So, wenn das aber halt jemand macht, der einen großen Namen hat, dann kann ich mir vorstellen, dann ist es halt schon um einiges einfacher, da auch wieder ein bisschen Begeisterung dafür zu erzeugen.
Ja, also ich glaube, es ist eine auf der einen Seite natürlich für uns als Zuschauer eine spektakuläre Entwicklung, die das Wrestling genommen hat, aber natürlich auf Seiten der Wrestler auch eine absolut fast schon selbstzerstörerische Entwicklung. Ne? Also ich habe nur so als Beispiel, ich war ja, als wir beim Tryout waren, haben wir ja gesehen, wie Marcel Bartel gegen Fabian Eichner gekämpft haben. Fabian ist, glaube ich, auch einer von denen, die du noch kennen müsstest, oder der aus NRW-Zeiten.
Ja, der hat mit mir angefangen, Fabian. Den kenne ich sehr, sehr gut. Mit dem habe ich mit am häufigsten im Ring gestanden eigentlich. Also Sebastian Hackl ist ja noch jemand, der jetzt auch in der deutschen Wrestling-Szene sehr aktiv ist. Ein guter Freund von mir. Mit dem habe ich auch schon sehr, sehr viele Matches bestritten. Und eben Fabian Eichner, der jetzt unter seinem echten Namen ja in NXT aktiv ist, mit dem dann auch. Und ja, den kenne ich sehr, sehr gut. Das ist richtig.
Ja, und ich war da sehr überrascht, dass die beiden da auch wirklich so vor den Trainees, also den Tryout-Teilnehmern und dann eben auch einfach nur so, keine Ahnung, 50 Journalisten, dann da auch ein knallhartes Match inklusive wirklich spektakulären Aktionen, Brainbuster, Superplex und ich weiß nicht was sie da alles abgeliefert haben, gezeigt haben, wo ich mir auch gedacht habe, so, mein Gott, wenn du das jeden Tag zeigst, dann kann das auf Dauer nicht gesund sein. Und gerade ein Fabian Eichner ist, glaube ich, jemand, der auch seitdem er bei, beim Cruiserweight Classic damals teilgenommen hat, ich hätte fast mal Young Classic gesagt, der da auch einfach gemerkt hat, mit welchen Aktionen er eben Reaktionen zieht. Und das waren eben gerade diese spektakulären Springboard-Manöver, diese Double Springboard Moonsault und diese beeindruckenden Kraftdemonstrationen, dass er gemerkt hat, so, ah ja, damit kriege ich die Leute. Vielleicht nicht unbedingt 100% mit meinem Charisma. Ich glaube, der ist jetzt ja inzwischen mit Junior da quasi im Tag-Team unterwegs. Aber er ist ja nun mal jemand, der über die Aktionen kommt, ne, und der die Leute damit dann eben casht. Ja. Und da habe ich das Gefühl, dass er zum Beispiel da erkannt hat, ja, damit kriege ich die Leute und darauf baue ich auf.
Ja, mit Sicherheit. Fabian ist, also zumindest von den Leuten, mit denen ich bis jetzt im Ring war, glaube ich, mit Abstand der Talentierteste. Also ich wüsste nicht, wer so viel Talent mitgebracht hat. Ich war dabei, als er seine erste Stunde hatte, also bei Alex damals.
Ja.
Und er wurde damals in unsere Gruppe gesteckt, weil wir so in Anführungszeichen die Fortgeschrittenen waren. Und hat da quasi seinen ersten seinen ersten Trainingskampf dann mit uns gemacht. Und da habe ich mir schon gedacht, oh Mann, ey. Also es war einfach, also da waren wirklich viele dabei auch, die talentiert waren. Aber er hat halt so eine natürliche Athletik, die er mitbringt irgendwie. Der springt halt einfach aus dem Stand aufs dritte Seil und macht irgendwie ein Inverted 450 und steht danach wieder auf und hüpft durch die Gegend. Also Fabian ist eigentlich kein Mensch. Und der, was du sagst, ist richtig. Der gibt immer 120% oder 140 oder 160. Egal, ob er vor zwei Leuten, vor null Leuten oder vor 20.000 irgendwie im Ring steht. Also der ist jemand, der sich's wirklich verdient. Und verdient hat, jetzt schon irgendwie dazustehen, wo er jetzt steht. Und bei dem ich auch am ehesten gesagt habe, also wenn es jemand packt, rein von der Athletik und von den Fähigkeiten her, dann er. Bei ihm war immer so ein bisschen das Problem, und das siehst du ja auch heute noch, dass er halt, ohne das jetzt negativ zu meinen, er hat halt einen Charakter, der sehr austauschbar ist. So, er bringt halt rein charakterlich jetzt keine Alleinstellungsmerkmale so groß mit. Und das ist sowas, was ich vorhin auch gemeint habe, was mir bei NXT überhaupt sehr stark auffällt. Da sind viele dabei, die ähneln sich sehr stark. Also ich will da nicht, ich will da wie gesagt nichts von irgendjemandem da wegnehmen und es soll auch keine Respektlosigkeit sein. Ich weiß ja, wie das im Wrestling-Business auch oft verstanden wird. Das sind alles super Athleten und die haben alle meinen größten Respekt, aber es ist halt einfach von der Charakterentwicklung her, ich komme halt aus den 90ern so und da hattest du halt irgendwie, ich meine, das sind jetzt natürlich andere Beispiele, aber du hattest halt Leute wie Doink the Clown und hattest Leute wie Max Moon und hattest Leute wie den Repo Man, die waren natürlich albern und total überzogen, aber die waren halt unterschiedlich. Du konntest die am Outfit und am Logo und am Einmarsch und an allem konntest du die auseinanderhalten. Da war keine Verwechslungsgefahr zwischen Crush und Adam Bomb und es gab auch keine Verwechslungsgefahr zwischen Undertaker und Bret Hart oder zwischen Hulk Hogan und dem Warrior. Die waren einfach komplett unterschiedlich. Und heute, wenn du dir eben Leute anschaust im NXT-Roster oder auch generell in der WWE, da wirken sehr viele, ja, was ist deren Gimmick? Also was ist deren Gimmick? Was haben die, was andere nicht haben?
So. Das Standard-Gimmick ist doch heutzutage eigentlich ja diesen krasser Athlet in irgendeiner Art und Weise.
Ja, ne?
Und in ihrer eigenen Sparte. Sei es jetzt, der eine ist von mir aus der Strong-Style-Athlet, der andere ist der Flippy-Floppy-Athlet und der andere ist einfach viel zu groß, als dass er das, was er macht, machen dürfte, so ungefähr. Aber ich gebe dir da schon recht, ich vermisse auch bei NXT ganz oft so das Character-Build. Und deswegen glaube ich auch, dass zum Beispiel so Leute wie eine Samoa Joe, der ja einfach, also sind wir ehrlich, Samoa Joe ist Samoa Joe, seitdem er irgendwie das erste Mal den Fuß in den Ring gesetzt hat.
Ja.
Aber den erkennst du sofort wieder, weil der ist halt so, wie er ist. Ja. Aber das bringt nun mal nicht jeder Athlet mit. So,
ja.
Und das erschwert dann eben auch die Identifikation und damit auch dieses Emotional Investment, was du dann ganz oft hast. Ich meine, die Kämpfe sind geil und die Kämpfe ziehen einen immer wieder damit rein. Aber es ist eben trotzdem so, dass rein von den Figuren her, die Wrestler relativ austauschbar sind. Und deswegen, ich habe es jetzt ja auch schon diverse Mal im Podcast gesagt, ist es ja beispielsweise auch so, dass gerade eine Becky Lynch, nachdem sie irgendwie für ich weiß nicht, wie viele Jahre jetzt schon unterwegs gewesen ist, jetzt auf einmal diesen Durchbruch schafft und Leute sagen, ey, die finde ich interessant. Vorher war sie halt, ja, die finde ich süß oder die finde ich irgendwie sympathisch, aber jetzt auf einmal ist sie interessant und da ist eben ein himmelweiter Unterschied zwischen.
Ja, sie ist the man.
Genau,
und das ist auch kein Moniker bei ihr im Moment, sondern sie ist the man. Also da gibt's, ne, es gibt nichts irgendwie. Sie ist einfach im Moment die wichtigste Figur in der WWE. Also für mich zumindest, und egal ob weiblich oder männlich. Und sie steht im Moment für mich persönlich, vielleicht jetzt nicht von der Bekanntheit und von der Popularität, aber von dem Feuer, was jetzt bei ihr irgendwie dahinter ist, steht sie sogar über Ronda Rousey für mich im Moment.
Ja.
Weil sie einfach Sie hat es irgendwie geschafft und ich meine, man muss jetzt auch sagen, sie hat dieses Steampunk-Gimmick ja lange Zeit gehabt, so, was irgendwie zwar interessant ist, was ja auch Marty Scurll so ein bisschen mit seiner Maske und sowas dann verkörpert hat, aber das ist ja jetzt nur auch nicht der Weisheit letzter Schluss, wo man jetzt sagt, okay, das ist jetzt das Gimmick, wo jetzt jeder drauf gewartet hat, aber sie macht halt einfach was draus und sie nutzt ihr natürliches Charisma und nutzt einfach ihre Ausstrahlung, um die Leute reinzuziehen. Und da ist dann das Gimmick auch, wird dann so ein bisschen fast schon zur Nebensache, sondern sie ist einfach eine Persönlichkeit und eine Präsenz, wenn sie in den Ring kommt. Genauso eben auch wie eine Ronda Rousey oder wie eine Charlotte oder sowas. Die haben halt einfach eine unfassbare Aura, wenn die in den Ring kommen. Und da ist es schon fast egal, was die jetzt genau machen, ob die jetzt Heels sind, Faces sind, ob sie irgendwo dazwischen liegen, ob sie jetzt irgendein besonderes Gimmick haben oder eine Fehde mit wem oder eben nicht. Du findest die Leute interessant, weil sie sind, wie sie sind. Und das fehlt mir ganz, ganz oft. Wenn ich jetzt zum Beispiel gucke, für mich aktuell der beste Heel ist, also ist eigentlich komplett krass, weil es den schon so lange gibt irgendwie, aber Suzuki Minoru ist für mich im Moment der beste Heel im Business.
Ja.
Und eben nicht, weil er jetzt irgendwelche krassen, bösen Gesichtsbemalungen oder irgendwas hat, sondern weil du ihn einfach anschaust und denkst, okay, der könnte mir jetzt potenziell einfach den Kopf abreißen. Und würde lachend weitergehen und würde noch vielleicht irgendwie das Blut so ein bisschen sich über die Brust schmieren und würde dann zum nächsten gehen und dem den Arm abreißen.
Und der bringt. Aber da kommt ja auch immer, ich finde bei Minoru Suzuki, entschuldige, wenn ich da ins Wort falle, da kommt ja auch immer so der innere Zyniker in uns allen raus, oder? Also allein wenn er dann auch immer die Students da verdrischt und so. Ja. Also sorry, dafür lachen wir doch alle drüber, oder?
Ja, ja, klar. Und eigentlich ist es nicht zum Lachen, weil der Kerl ist.
Nee, überhaupt nicht.
Da wo der halt. Und das ist auch sowas, ne? Der macht es halt nicht so alibimäßig, dass der denen ein bisschen eine Ohrfeige gibt, sondern der verdrischt die halt echt. Der verdrischt die Leute im Ring. Und wenn, ich weiß nicht, du hast das Match bestimmt auch gesehen gegen Asuka.
Ja.
Als sie noch nicht WWE Asuka war, sondern als sie halt noch in Japan war, als sie quasi jetzt auf eigenen Wunsch angeblich von Suzuki Minoru dann verdroschen werden wollte. Da habe ich echt Schwierigkeiten, mir das anzuschauen. Weil sie wird ja wirklich verprügelt einfach von ihm.
Ja, ich habe das auch gesehen. Das ist hart anzuschauen, aber es ist halt Wrestling. Und ich glaube auch nicht, dass Asuka sich da groß beschwert hätte danach.
Nein, glaub, das ist ja dann auch so. Sie wollte das ja. Das ist ja wie damals von Inoki eine Ohrfeige zu bekommen, ist das ja quasi ein Ritterschlag für jeden Wrestler, der einmal von Minoru Suzuki quasi anerkannt wurde, indem er ihm wichtig genug war, ihn zu verprügeln. Das macht er ja auch nicht mit jedem. Ich meine, so ein bisschen mal so die Neulinge um den Ring rum irgendwie dann vielleicht, oder die Young Lions dann in New Japan, ne, dass die halt mal den einen oder anderen mitbekommen, das gehört ja schon fast dazu. Aber so sein ganzes Suzuki-Gun-Gimmick ist ja darauf aufgebaut, Leuten quasi Leute zu despektierlich zu behandeln. Und einfach auf alles und jeden irgendwie zu scheißen. Und was, du bist doppelt so groß wie ich, völlig egal, dann versuch doch mal irgendwie, lang halt mal zu und dann steckt das ein, okay, gut, aber jetzt bin ich dran, so, ne? Und das ist halt einfach eine Präsenz, die er hat. Er hat ja auch, also wenn du ihn anschaust, er hat eine schwarze Hose und einen krassen Haarschnitt und das war's. Und ansonsten ein total reduziertes Gimmick, auch ein Walter zum Beispiel. Ein Walter dürfte von seinem Outfit her ja eigentlich per se erstmal recht uninteressant sein. Trotzdem guckst du Walter an, sowohl irgendwie im Ring als auch außerhalb und denkst dir, okay, egal was er macht, ich will es einfach sehen. Ich habe einfach Bock drauf irgendwie, weil der Typ ist riesig, der Typ ist krass, der Typ langt hin, der Typ schafft es, mit seiner ganzen Art und mit seiner Ausstrahlung einfach Interesse zu erzeugen. So, und das ist, glaube ich, auch was du sehr schwierig lernen kannst und was du halt einfach mitbringst oder eben nicht, und da kommt es halt wirklich auf Charisma an und sowas, und solche Leute können halt auch Matches verkaufen, bei denen eben nicht 20 Package Piledrivers passieren oder 20 andere Sachen oder irgendwas anderes, und die eben zwar auch athletisch sind, aber die denn nicht, also wo das nicht das einzige Steckenpferd ist.
Und da haben wir zum Beispiel auch gesehen, dass so diese Attitüde von Suzuki-Gun, wie gut die auch einem Zack Sabre getan hat. Ja. Immer so als Beispiel. Ja. Also wie man es auch geschafft hat, den wirklich aufzubauen und so zu verkaufen, so nach dem Motto, der ist ein, so, obwohl er nicht so aussieht, ist der ein Tough Guy und der besitzt Kenntnisse über den Körper, die dafür sorgen, dass der die Körperteile von dir so zerdrehen kann, dass du auf jeden Fall aufgibst und dass selbst die härtesten Hunde irgendwie keine Chance gegen ihn haben. Und ich finde, Zack Sabre macht das eben auch immer sehr kamerawirksam. Das hat er ja auch gelernt. Früher war das ja auch überhaupt nicht so. Also ich kann mich noch daran erinnern, als ich das erste Mal Zack Sabre gesehen habe, sah der halt eben aus, als käme er gerade von der vom Boyband-Casting. Ja. So mit seinen langen Haaren und so. Und jetzt inzwischen auch wie er die Aktionen dann irgendwie aufbereitet und dass er sich auch Zeit lässt und das präsentiert, dass die Leute auch den Moment genießen können, zu sagen so, das ist schmerzhaft, das tut weh, und wenn er dann da rumschraubt und rumdreht, egal ob jetzt an Beinen oder Armen, da hat er aber auch für gebraucht, und jetzt auch diese Konstellation mit Minoru Suzuki und Suzuki-Gun, das hat ihm, glaube ich, auch sehr viel geholfen, noch mehr an dieser Attitüde, die ihm bis dato immer so ein bisschen gefehlt hat, um das rauszukitzeln, oder?
Absolut. Also der Eintritt in Suzuki-Gun hat ihm total gut getan. Und ich glaube auch, dass du als noch junger und sehr talentierter Wrestler, wie es jetzt eben ein Zack Sabre Jr. ist, dass du nur profitieren kannst, wenn du mit einem Suzuki zusammenarbeitest. Und verfolgst du Suzuki auf Instagram?
Nee,
Der ist ja jeder Post irgendwie von Socken und von Schuhen und von irgendwelchen Hosen und Klamotten und so. Also der pfeift ja auch einfach komplett drauf, irgendwie in seiner ganzen Präsenz außerhalb des Rings irgendwie dieses Gimmick dann zu verkörpern, sondern das ist, glaube ich, ein sehr umgänglicher und sehr cooler Typ eigentlich so, der schon irgendwie auch oldschool ist, also da wird viel mit Respekt und sowas auch noch, wird er sehr viel Wert drauf legen, gehe ich davon aus, aber ansonsten postet halt auch einfach Fotos von bunten Socken und von irgendwelchen coolen, stylischen Schuhen und so und Hüten und wie er angelt und so, also wo du dir denkst, okay, das ist einfach nochmal komplett konträr zu seinem Charakter, den er im Ring verkörpert, aber trägt halt auch trotzdem irgendwie nochmal dazu bei, dass du ihn immer weniger einordnen kannst. Und wenn du ihn dann im Ring siehst und denkst dir, okay, der Typ geht jetzt einfach danach wahrscheinlich an den See und angelt und jetzt frisst er irgendwie noch jemandem das Ohr weg, dann führt es eigentlich noch mehr dazu, dass du noch mehr Angst vor ihm hast. Und dann noch dieser Titelsong, der ja eigentlich auch nicht zu 100% passen will, aber eben doch genau passt wie die Faust aufs Auge, wo dann die Leute immer mitschreien, Kasinina Re und so. Also total, total krass. Und der schafft es halt einfach mit geringstem Aufwand, nur dadurch, wie er sich gibt, die Leute in seinen Bann zu ziehen. Und kein Mensch würde bei einem Minoru Suzuki-Match einfach teilnahmslos da sitzen und sagen, interessiert mich nicht, was da im Ring passiert. Obwohl er über weite Strecken einfach nur die Leute quält. So, er quält einfach seine Gegner und sowas, also du musst ja nicht nur mit dem Stil arbeiten, aber sowas wieder zu etablieren, dass ein Wrestler anders als mit spektakulären Aktionen die Leute bei der Stange hält und Interesse generiert und auch zu halten vermag, das ist, glaube ich, die große Kunst. Und dahin zu kommen, da bedarf es schon eines großen Umdenkens, bin ich der Ansicht.
Ja, also ich glaube halt eben auch, dass man diesen Balls-to-the-Wall-Stil, den wir jetzt gerade haben, dass der nicht ewig so weitergehen kann. Also klar, du wirst jetzt immer, die nächste Welle wird noch kommen an Talent, aber irgendwann wird es eben dann auch den Stopp geben. Und eben weil dann WWE wahrscheinlich gesättigt ist mit Talents und weil dann auch in den Indies irgendwie so genug Leute da sind. Aber weil wir jetzt ja so ein bisschen negativ auch hier, also kritisch, sagen wir es mal, nicht negativ, uns da über das aktuelle Geschehen äußern, ist da vielleicht auch meine Frage, wie schaust du denn derzeit eigentlich noch Wrestling und hast du da immer Spaß dran? Weil wenn man immer diesen Hintergedanken hat, so, oh ja, die machen sich ja da gerade kaputt und ui, guck mal, das ist wieder unsauber, da kann man sich auch ziemlich viel mit beim Wrestling kaputt machen eigentlich, oder?
Schon richtig, ja. Also das klang jetzt auch negativer, als es gemeint war. Also ich bin jetzt natürlich auch immer noch jemand, der großen Spaß am Wrestling hat und der gerne Wrestling anschaut und konsumiert. Mir fehlt halt bei vielen Zuschauern heute einfach so das Bewusstsein dafür. Die nehmen das hin, so kommt es mir zumindest vor, vielleicht ist es auch noch mein Eindruck, aber die nehmen das hin und da wird halt kein Gedanke dran verschwendet, dass da Menschen dahinter stehen, die ihr Leben, ihre Gesundheit aufs Spiel setzen und die mit solchen Aktionen vielleicht auch, keine Ahnung, 15 Jahre von ihrer Lebenszeit einfach mal wegnehmen über einen längeren Zeitraum hinweg. Und zumindest sich da ein Bewusstsein dafür zu schaffen und sich klar zu werden, dass da Leute eben womöglich früher sterben, weil sie jetzt mich da unterhalten wollen. Ich denke, das ist mir einfach wichtig. Deswegen wollte ich da jetzt auch mal drüber reden. Und deswegen treibt mich das auch um, einfach um Bewusstsein zu schaffen. Aber das heißt jetzt natürlich nicht, dass jeder jetzt beim nächsten Wrestling-Match da mit Taschentuch sitzen muss und sich die Tränen trocknet und sagt, oh Gott, jetzt der Move jetzt wieder Omega, nächstes Jahr ist er tot und so. Das muss natürlich nicht sein. Das ist ja Quatsch. Die Leute machen das ja aus freien Stücken. Und es würde ja auch den Leuten eher schaden, wenn man sich jetzt davon die Unterhaltung kaputt machen lässt. Also das ist natürlich Quatsch. Deswegen gucke ich auch sehr gerne noch Wrestling, aber wie ich schon mehrfach jetzt angedeutet habe, weniger WWE, weil einfach für mich persönlich die WWE keine so richtigen Überraschungen mehr bereithält. Das ganze Produkt ist für meinen Geschmack zu vorhersehbar, zu eintönig geworden, zu uninspiriert. Es ist einfach, mich fesselt es einfach nicht mehr. Das ist vielleicht auch eine Geschmacksfrage und so. Deswegen gucke ich kaum noch WWE oder eigentlich gar nicht mehr WWE, aber was mich zum Beispiel aktuell sehr vor den Bildschirmen bringt, ist eben New Japan. Also das verfolge ich schon relativ regelmäßig auch.
Ich wollte dich nämlich gerade fragen, so hast du die gesamte Tag League geschaut und kriegst du sowas wie G1 Climax hintereinander mit den 70 Millionen Events hintereinander?
Nee, das schaffe ich nicht. Also da hatte auch über mehrere Strecken mal das diesen New Japan Streaming-Dienst, New Japan World heißt er, glaube ich, ne? NJPW World, habe ich auch mal abonniert gehabt, fand ich auch super, ist auch klasse, aber das ist einfach so ein krasses Überangebot. Das ist ähnlich wie im WWE-Network, du weißt nicht, was du zuerst schauen sollst und dann guckst du irgendwelche Six-Man-Tags, die sie dann immer machen. Das finde ich zum Beispiel eine gute Möglichkeit, um Leute, um Talent zu schonen, diese Six-Man-Tags, da kriegen sie ja viel Kritik dafür und da wird ja immer gesagt, okay, die musst du dir gar nicht anschauen, aber die schaffen es schon immer so kleine Story-Entwicklungen damit einzuflechten und dass es sich auch lohnt, also dass du belohnt wirst, wenn du die Sachen anguckst, dass du aber nicht bestraft wirst, wenn du jetzt nur die Singles-Matches dir zu Gemüte führst. So, das finde ich eigentlich einen ganz guten Weg. Aber da alles zu gucken, ist unmöglich. Ich mache das halt selektiv. Ich gucke dann wirklich, worauf ich Bock habe. Wenn ich jetzt irgendwie mal auf dem Evil-Match Bock habe, dann gucke ich mir mal ein Evil-Match an, weil ich Evil zum Beispiel auch unfassbar unterhaltsam finde. Ja. Einfach mit seiner ganzen Persönlichkeit. Evil und Sanada sind für mich irgendwie zwei sehr unterhaltsame Typen. Oder auch dann so Leute wie jetzt einen Tetsuya Naito, den ich sehr unterhaltsam finde. Also eben die ganzen Los Ingobernables de Japón Leute. Oder dann eben Suzuki-Gun, eben Zack Saber oder ein Will Ospreay oder dann auch noch jetzt Leute wie Okada und so. Also sowas gucke ich mir sehr, sehr gerne an. Also da habe ich auch Spaß dran, aber ich gucke halt selten dann wirklich alles, sondern ich suche mir dann halt wirklich mal Matches raus und schaue mir auch oft dann an, okay, welche sollte man gesehen haben, gerade beim G1. Also wenn du das komplette G1 anschauen willst, da bist du ja, keine Ahnung, musst ja zwei Wochen Urlaub nehmen und musst 24 Stunden durchgucken, dass du dann wirklich alles dann siehst. Und dann sind auch immer noch diese Sachen außenrum, wo dann Leute irgendwie begleitet werden oder wo dann irgendwie nochmal das Publikum dann so ein bisschen gezeigt wird, so Dokumentationen und alles und Tanahashi nochmal irgendein Special. Das geht einfach nicht. Also es ist für mich persönlich nicht machbar. Deswegen gucke ich da sehr selektiv. Und was mich auch in letzter Zeit sehr stark fasziniert und interessiert, sind die alten Pro-Wrestling-Noah-Matches.
Okay.
Noch mit hier Kenta, dann, also als Kenta noch Kenta hieß und noch nicht Hideo Itami.
Ja.
Oder dann auch so Leuten wie zum Beispiel einem Vader oder so ganz alte Sachen aus New Japan und so. Und so die Hochzeit von Noah, also das kann ich jedem empfehlen, der sich mal, vielleicht der jetzt nur die WWE kennt oder nur das europäische oder das amerikanische Wrestling, schaut euch mal auf YouTube, gibt es die Events in voller Länge, Navigation an und wie heißt denn das andere, müsste ich jetzt gucken, aber wenn man da Pro Wrestling Noah 2005 eingibt, da kommen da wirklich 2-3-stündige Events, da ist auch noch ein Suzuki dabei, noch ein etwas jüngerer und da sind dann auch so Leute dabei wie Kobashi und Misawa und Kenta und wie sie alle heißen, sogar Daniel Bryan damals noch als American Dragon ist da, glaube ich mal, sieht man da noch teilweise, oder den Curryman, den ich immer sehr gerne anschaue, Christopher Daniels. Und also das, sowas ist halt auch nochmal interessant und der Stil ist halt auch ein ganz anderer irgendwie. Also wenn du dir jetzt alte Matches von Kobashi anschaust und so, es ist ein ganz anderer Stil und da sind dann Leute im Ring, wie jetzt ein Misawa zum Beispiel, Mitsuharu Misawa, der ist ja optisch gesehen überhaupt nichts Tolles irgendwie. Der war ja schon immer irgendwie, kam der irgendwie alt rüber, so eher dicklich mit ganz dünnen Armen und Beinen, aber was der halt einfach zu leisten imstande ist und was der für Matches auf die Beine stellen kann und wie der die Leute mitreißen kann, das ist schon richtig, richtig cool. Also das auf jeden Fall mal angucken, meine Empfehlung, wenn ihr mit dem Produkt nicht vertraut seid. Also da kriegt ihr nochmal einen ganz anderen Blick aufs Wrestling und so dieses japanische Pureso und so, das hat mich jetzt dann auch wieder so ein bisschen zurückgeholt zum Wrestling und da bin ich aktuell dabei, mir so ein bisschen Wissen aufzubauen, weil da hatte ich früher tatsächlich überhaupt keine Berührungspunkte damit. Da habe ich in den Spät-90ern, frühen 2000ern bis eigentlich jetzt, so vor 2-3 Jahren, habe ich mir ja nie Gedanken drüber gemacht.
Ja, das war eine geile Zeit damals. Also ich habe das auch irgendwie so angefangen zu verfolgen, dann auch hin und wieder mal so ein bisschen abgebrochen, weil, wie du schon sagst, man hat natürlich einfach zu viel. Ich war aber auch ein riesengroßer Fan, gerade von Kobashi natürlich damals. Ich fand diesen Stil, den er gefahren ist, unfassbar geil. Auch die Matches gegen Misawa, ne? Also härter geht's nicht und spektakulärer im Strong-Style geht's dann eben auch nicht. Ich habe das damals geliebt. Ich habe letztens auch noch, weil du gerade Vader angesprochen hast, passenderweise von irgendeiner alten Eurosport-Aufnahme habe ich irgendwie, wir haben letztens ja so eine Anfrage bekommen hier von wegen, kennt ihr diese alte Diskussionsrunde, wo es dieses Offensiv, ich weiß gar nicht, ob du das noch kennst, diese Offensiv-Talk-Runde auch mit Alex Wright damals.
Ja, ja. Wo die WCW-Wrestler dann alle mit dabei waren und teilweise irgendwie sich dann fast mit den Leuten behängt haben und so, ne?
Ja,
Alex ist hat auch mal erzählt, da ist er ziemlich ausgeflippt irgendwie, als dann Leute angefangen haben, sein Business anzugreifen und so. Und da hat er dann auch gemeint, da wäre er fast irgendwie danach nochmal hingegangen und hätte den dann nochmal in einem Vier-Augen-Gespräch nochmal vielleicht versucht zu überzeugen, sage ich jetzt mal.
Ja, das hat man auch gemerkt. Aber das Problem bei Alex war damals, glaube ich, dass er da noch ein bisschen zu jung gewesen ist und vielleicht so. Ich habe das Gefühl gehabt, er wusste nicht genau, wie er sich den Argumenten irgendwie so auf einer rhetorischen Ebene nähern sollte. Und das war dann irgendwie immer so ein bisschen, wirkte ein bisschen unbeholfen, aber sei es drum. Klar. Aber ich habe auf jeden Fall über diese Geschichten habe ich dann ein altes Match zwischen Vader und Tony Halm noch gefunden und solche Sachen. Also Tony Halm, damals Ludwig Borger, wer den noch kennt. Also auch sehr lustig. Aber ja, die alten Noah-Sachen sind sehr interessant, auch gerade zu der Zeit, was du jetzt angesprochen hast mit Bryan Danielson, das war ja auch noch diese Phase, wo es diese Kooperation zwischen Noah und Ring of Honor gegeben hat, wo es ja dann auch Joe gegen Kobashi gegeben hat und auch Danielson gegen Kenta, auch wer das nicht gesehen hat, ich glaube Glory by Honor, irgendwas, muss man mal nachschauen, aber fantastische Matches und auch mit Mara Fuji und sowas, also da bin ich ganz bei dir. Wir haben jetzt ja den Jahreswechsel so, hast du irgendwelche Veranstaltungen, auf die du dich besonders freust, planst du vielleicht auch mal wieder live zu einem Event zu gehen nächstes Jahr?
Also live würde ich mir tatsächlich wirklich nur noch Shows von der WXW vielleicht angucken, also Indie-Shows generell. Oder dann wirklich, wenn es denn mal so sein sollte, dass New Japan oder irgendeine andere japanische Liga mal irgendwo in Europa oder so veranstalten würden. Also da würde ich, glaube ich, noch hingehen. Oder sowas wie NXT UK könnte ich mir noch gut vorstellen, mir das mal anzuschauen. Aber ich glaube, so eine WWE-House-Show oder sowas, da habe ich jetzt ein paar mitgemacht über mehrere Jahre hinweg. Die waren auch immer super und toll unterhaltsam und so. Aber ich glaube, mir gibt es einfach irgendwie nichts mehr. Das soll jetzt auch irgendwie nicht um Gottes Willen so elitemäßig rüberkommen, so nach dem Motto, ja, nur noch das Indie-Stuff und das Edgy-Zeug irgendwie ist cool. Ich finde das total ein Quatsch. Aber mir persönlich, es trifft halt nicht mehr meinen Geschmack. Und es unterhält mich nicht mehr so, wie es mich früher unterhalten hat. Und deswegen zieht es mich auch nicht mehr zu irgendwelchen House-Shows oder sowas. Also eine WrestleMania würde ich mir natürlich nochmal anschauen, wenn ich mal die Möglichkeit hätte. Aber bei mir ist jetzt zum Beispiel geplant, wenn es noch klappt, nächstes Jahr möchte ich mal einen Urlaub in Japan machen. Okay, und da möchte ich auf alle Fälle, also eine Sache steht auf alle Fälle fest, wenn ich in Japan bin, Korakuen Hall und da irgendeine Wrestling-Show anschauen. Mhm. Weil das ist nochmal so ein, das ist so ähnlich wie der Madison Square Garden, den habe ich mir jetzt schon angeschaut, da waren, als wir in New York waren, war ich da mal drin, da war zwar keine Veranstaltung, aber den wollte ich halt auch mal von innen sehen. Und da haben wir eine Führung mitgemacht, das war schon cool. Und als nächstes wäre halt eben irgendeine Wrestling-Show, ob es jetzt Stardom ist oder ob es jetzt wirklich New Japan ist oder Noah oder irgendeine andere Liga, ist dann erstmal zweitrangig, aber irgendwas in der Korakuen Hall anschauen, das steht jetzt so als nächstes wrestling-technisch auf der Bucketlist auf jeden Fall.
Ja, Japan wäre auch noch für mich so eine Geschichte. Also klar, Wrestle Kingdom wäre natürlich mega, sich das mal zu geben. Irgendwie findet jetzt ja auch dann Anfang Januar wieder statt. Das wäre auch so ein Traum von mir, aber mal sehen. Also Japan ist natürlich auch, es ist teuer und es ist weit weg und so. Da musst du dir dann wirklich, da kannst du auch nicht mal so für eine Woche rüberfliegen, sondern musst du da wirklich am besten 2 oder 3 Wochen am besten da bleiben, um da auch so ein bisschen den Eindruck von der Kultur und vom Ganzen drumherum zu kriegen. Also ich glaube, ansonsten lohnt sich's nicht.
Das ist richtig. Ich hoffe halt wirklich, dass, weil du vorhin angesprochen hast, Kobashi ist ja großer Freund auch von Deutschland so. Und der war ja auch, ja. Ich habe ja auch schon Kooperation mit der WXW, da findet man auch auf YouTube das Match Kobashi gegen Ares, ja. Wo die Leute dann Streamer in den Ring werfen. Also da habe ich auch, das habe ich mir angeschaut, da hatte ich auch Gänsehaut irgendwie. Als Kobashi da angekündigt wird und dann quasi wrestelt da irgendwie vor, keine Ahnung, 100 Leuten oder so und gibt da halt wirklich alles. Und auch Ares hat ja da mit ihm ein gutes Match auf die Beine gestellt. Und ich hoffe halt einfach, vielleicht jetzt, Noah ist ja mittlerweile wieder so ein bisschen am Aufsteigen. Die waren ja ganz, ganz lange wirklich fast am Ende und sind ja jetzt so langsam, aber sicher wieder dabei, so ein bisschen an Boden zu gewinnen. Auch durch einen Naomichi Marufuji oder einen Go Shiozaki, die ja da so ein bisschen auch federführend im Moment sind. Das war ja alles sehr, sehr tragisch dann, wie da die Entwicklungen waren. Marufuji wurde ja da quasi reingestoßen, gerade Anfang 30, musste dann irgendwie eine Liga führen. Und mittlerweile haben die sich aber, glaube ich, ganz gut wieder erholt und sind wieder auf einem Weg. Ich hoffe halt, dass die vielleicht, wenn die wirklich mal wieder größer sind, dass es dann auch mal eine Kooperation mit der WXW vielleicht gibt wieder. Dass du dann Leute wie einen Go Shiozaki vielleicht mal in der WXW siehst oder so. Das wäre zum Beispiel was mich dann auch definitiv mal hinlocken würde und wo ich mir das mal anschauen würde. So ein Match irgendwie, keine Ahnung, Marufuji gegen Bad Bones wäre zum Beispiel für mich definitiv ein Grund, mal irgendwie quer durch Deutschland zu fahren und mir mal so eine Show anzugucken.
Ja, ich habe die ja tatsächlich schon mal live gesehen, um mal hier den Klugscheißer zu spielen. Irgendwie, ich weiß gar nicht, 2008 irgendwie so um den Dreh. Ich habe ja sogar mal Kobashi live gesehen bei der WXW damals mit Kobashi und Go Shiozaki gegen Walter und Bad Bones damals.
Boah, das ist natürlich cool.
Und das war, also ich kann mich noch gut dran erinnern, weil ich war damals mit einem Kumpel, das war damals noch in dieser, das fand ich in der Steffi, wie hieß denn der andere? Die Musikpalette, genau, die Musikpalette. Und da gab es diese Ankündigung, das war Dead End irgendwas, dass da Kobashi sein würde. Und wir beide mega Kobashi-Fans. Und da hieß es, so, die Tickets gehen jetzt sofort in den Verkauf. Und wir so, shit, wir haben beide nicht genug Geld dabei. Sind dann in der Pause panisch zum nächsten Geldautomaten gerannt und haben uns Geld gezogen und haben da beide Tickets gekauft. Und das Beste war, da hatte dann WXW damals noch in der Turbinenhalle, dann war das, hatten die so ein Podest aufgebaut und da saßen wir schön erste Reihe Podest und mit direktem Blick auf den Ring, also so 3-4 Meter vom Ring entfernt und konnten uns dann die Matches anschauen. Es war mega geil. Ich werde es nie vergessen, es gab auch noch Jay Briscoe gegen Thumbtack Jack gab es damals noch und all sowas. Also es war ein echt krasser Event und Kobashi live zu sehen, das war auch echt eines seiner letzten Matches, die er da bestritten hat. Das werde ich nie vergessen, sage ich dir ganz ehrlich. Ich habe Gänsehaut, wenn ich jetzt schon dran denke. Das war echt super. Aber ja, also ich bin da vollkommen bei dir. Ich bin aber mal gespannt, was du verfolgst ja vielleicht die Entwicklung ja auch so ein bisschen. Was glaubst du, wie geht das weiter bei WXW hier und für Wrestling Deutschland mit WWE Germany um die Ecke irgendwie. Glaubst du, das gibt was? Weil offensichtlich ist ja eine Zusammenarbeit zwischen WXW und der WWE bereits vorhanden.
Also würde mich persönlich sehr freuen, weil es eine WXW mit Sicherheit auch eine ganz andere Bühne bringt und vielleicht auch nochmal ein komplett anderes Publikum erschließt. ich weiß halt nicht, inwieweit der Fokus da wirklich auf dem jeweiligen Produkt liegt bei der WWE, weil so wie die ihre Fühler im Moment in alle möglichen Richtungen ausstrecken, ich habe halt Angst, dass das irgendwann zu inflationär wird. Das ist jetzt ja wirklich nur Spekulation, weil du weißt ja auch nicht, wie NXT UK sich entwickelt und so, das ist ja jetzt auch noch in den Kinderschuhen. Ich würde es jedem Aktiven im Moment gönnen, weil natürlich irgendwie hat ja jeder irgendwo wahrscheinlich den Traum, irgendwann mal auf großer Bühne vor Leuten zu stehen und durch WWE Germany, WWE UK, WWE, keine Ahnung, Austria oder was auch immer dann da vielleicht noch in der Mache ist, hättest du ja eine wesentlich einfachere Möglichkeit und müsstest eben nicht gleich hier alle Zelte abbrechen und irgendwie nach Amerika gehen und dort irgendwie versuchen, unter vielen da rauszustechen, sondern du könntest halt in einem gewohnten Umfeld agieren, hättest aber vielleicht trotzdem einen Spot im WWE-Network und hättest da die Möglichkeit, dass dich da potenziell vielleicht viele, viele Leute sehen, weil ich glaube, durch NXT hat sich auch das Publikum der WWE krass verändert. Also da sind mittlerweile viele, die auch Leute zu schätzen wissen, wie einen Cesaro oder einen Kevin Owens oder sowas oder wie jetzt auch jemanden wie, keine Ahnung, jetzt aktuell eine Shayna Baszler oder sowas, die jetzt ja wirklich auch noch so ein bisschen im Moment versuchen, da eine Nische für sich zu finden und die halt so diesen ganzen Stil und dieses glorifizierte Indie-Produkt, was die NXT-Shows ja eigentlich sind, es ist ja eigentlich quasi Indie mit erhöhtem Production-Value, die das auch zu schätzen wissen und die sich das angucken, weil es eben so ist und weil es eben sich so stark vom Hauptprodukt abhebt. Und ich glaube schon, also wenn die Leute dann so ein bisschen merken, okay, da gibt es auch in Deutschland coole Leute und da gibt es auch vielleicht in Österreich und in der Schweiz und so coole Leute und in UK, dann glaube ich schon, dass durch das WWE-Network das den einzelnen Ligen durchaus einen guten Auftrieb geben kann, wenn da Leute darauf aufmerksam werden, weil wie willst du als US-amerikanischer Wrestling-Fan denn jetzt wissen, was zum Beispiel ein Damek macht, wenn du jetzt ihn nicht dort verfolgt hast beim Cruiserweight Tournament, sondern vielleicht einfach neu dazugekommen bist und jetzt merkst, okay, da ist ein cooler Typ, der interessiert mich, der hat irgendwie eine coole Ausstrahlung und sowas. Wie wärst du denn drauf gekommen, wenn du jetzt nicht vielleicht übers WWE Network zufällig drauf gestoßen wärst? Oder durch eine Promotion auf der WWE-Website oder irgendwas, dass die WWE jetzt sagt, ey Leute, schaut mal her, wir haben da jetzt auch übersee-coole Talente, die wir ins Auge gefasst haben und für die haben wir jetzt ein eigenes Format. Guckt euch doch mal an, wenn ihr Bock auf Sachen wie NXT vielleicht auch habt. Aber wie gesagt, ich glaube, das steht und fällt damit, dass die WWE sich dann auch wirklich da mit Herzblut dran macht, das dann zu promoten, dass das nicht einfach irgendwann wieder fallen gelassen wird oder so halbherzig nebenher läuft und dann irgendwann sich keiner mehr dafür interessiert. Das wäre sehr, sehr schade, vor allem um die Leute, die da sich vielleicht wirklich auch dann investieren und natürlich auch um die Fans, die da vielleicht sich da so ein bisschen dann dahinter klemmen und die dann irgendwann wieder fallen gelassen werden, weil man mit dem Produkt irgendwo keine keinen Weg mehr findet und nirgendwo mehr hin will. Und das ist ja bei der WWE leider nicht selten, dass die irgendwas anfangen und irgendwann dann merken, hoppla, das wirft jetzt nicht sofort Tausende von Millionen Dollar ab oder ist jetzt nicht so, wie wir es uns jetzt versprochen haben. Lassen wir mal irgendwie so still und heimlich auslaufen, sodass irgendwann die Leute das Interesse dran verlieren, weil das Produkt so scheiße geworden ist. Also dafür ist die WWE ja leider durchaus auch bekannt, ob es jetzt Storylines sind oder bestimmte Charaktere, dass die einfach mal fallen gelassen werden und dass denen dann hinterher die Schuld gegeben wird. Ein Beispiel, was mir immer sehr leid getan hat, Mark Copani damals, also Muhammad Hassan hieß der, falls den noch jemand kennt, der war wirklich gut, der hatte Potenzial und den haben sie einfach fallen lassen, weil sie ihnen eine scheiß Storyline geschickt haben, die halt nach hinten losgegangen ist und dann irgendwie ihm die Schuld gegeben haben. Und sehr schade, aber ich hoffe einfach mal, dass die WWE da wirklich auch mit dem nötigen Respekt und der nötigen Hingabe rangeht und wenn das der Fall ist, dann sehe ich da eigentlich keinen Grund, warum das nicht für alle Seiten irgendwie positive Effekte haben sollte.
Ja, ich bin gespannt. Wie gesagt, das ist echt momentan noch so eine Wundertüte, wie alle spekulieren irgendwie, was kommt dabei raus und was passiert da. Viele haben natürlich auch einfach Angst darum, dass quasi ihre Heimatpromotion darunter leiden könnte, dass darunter auch der europäische Markt leiden könnte, dass alles quasi vereinheitlicht wird. Weil ich habe auch jetzt letztens gelesen, dass diese Kaufoptionen, die da irgendwie im Raum stehen sollen, ich bin da wirklich sehr sehr, sehr gespannt und sehr neugierig darauf, was da passiert. Und ich habe auch da tatsächlich so ein bisschen Bedenken. Also gerade mit diesen Kaufgeschichten, ich will nicht nur WWE überall sehen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Richtig, aber ja. Ihr hattet ja eine tolle Folge vor kurzem über dieses Abschöpfen von Talenten, was die WWE im Moment betreibt und auch schon seit ein paar Jahren jetzt mittlerweile ja so ein bisschen sukzessive immer mehr vorantreibt. Fand ich auch sehr, sehr gut und die sei an der Stelle auch nochmal empfohlen von mir, weil die zeigt eigentlich ganz gut, die Problematiken, aber auch die Chancen auf, die das Ganze mit sich bringt. Und wie du sagst, also wenn wir dann irgendwann nicht nur in den USA die Monopolstellung der WWE haben, sondern dann weltweit, dass du halt nur noch quasi WWE Doppelpunkt irgendwas hast und eben genau. Nicht mehr WXW oder PWG oder andere Ligen, die vielleicht jetzt dann noch am Laufen sind, NEW und sowas.
Progress
zum Beispiel, ja, genau. Progress ist ja auch, wird glaube ich, relativ gut angenommen, auch von den Fans in Europa im Moment. Und die bieten auch ein gutes Produkt. Habe ich mal reingeguckt, fand ich auch sehr, sehr gut. Der Gründer von Progress hat ja auch ein Buch geschrieben, ne, über Wrestling.
Ja.
Das habe ich auch gelesen, ich auch sehr, sehr gut. Kann ich auch empfehlen an der Stelle.
I'm Sorry I Love You von Jim Smallman.
Genau, richtig. Ist auch eine große Empfehlung, wenn man da mal irgendwie ein bisschen reingucken will. Aber also wird spannend auf jeden Fall. Ich bin selbst sehr gespannt und ich glaube auch, wenn das alles so ein bisschen Fuß fasst und wenn du dann wieder Leute siehst, die du selber vielleicht auch kennst, wie jetzt einen Walter, der angeblich auch gegebenenfalls vielleicht oder auch nicht zur WWE jetzt seine Fühler dann ausstreckt und so, fände ich sehr schade für die WXW, weil wenn die Walter verlieren, glaube ich, das ist schon ein richtig harter Schlag, aber ich meine, klar, man muss ihn auch verstehen, der ist jetzt Anfang 30 und der muss auch sehen, wo er bleibt. Und ich glaube auch, dass der wirklich gute Chancen hätte in den USA, in der WWE irgendwie nach oben
zu kommen. Muss man sehen. Also was ich bis jetzt gelesen habe, war eben, dass er quasi so einen Sondervertrag für NXT UK kriegt, dass er trotzdem weiterhin bei WXW da arbeiten darf.
Aber das wäre natürlich cool. Also ich glaube, das wäre schon, also ein Axel-Dieter Junior zu verlieren, war ja schon schwierig für die WXW irgendwie so, weil der hatte ja auch einen großen Kreis von Leuten, die ihn wirklich richtig unterstützt haben und die jetzt alle so ein bisschen enttäuscht waren, was ich so mitbekommen habe, dass er dann jetzt weg ist. Und bei einem Walter, glaube ich, hast du das nochmal in einem ganz anderen Kaliber irgendwie. Ich fand es auch krass, Walter war ja auch mal bei der NEW zu Gast, als ich noch dort aktiv war und der war dann auch mit im Lockerroom, da war er noch relativ jung. Ich habe jetzt nicht groß irgendwie mit ihm Worte gewechselt, nur ein paar irgendwie ab und zu, war auch ein cooler Typ so, also ist mir eigentlich nur positiv aufgefallen und sowas, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, damals hätte ich noch nicht gedacht, dass der so abhebt, der hatte damals schon Potenzial, wo du dir gedacht hast, okay, da ist ein Junge im Ring, der weiß, was er tut und der auch eine Ausstrahlung hat, aber dass der so durch die Decke geht, hätte ich damals nicht gedacht, muss ich ehrlich sagen.
Ja, geht mir ähnlich. Also ich habe den damals ja bei seinem allerersten Karat gesehen und dachte mir auch so, ja, das ist ein großer Junge, der gut und hart zuschlagen kann. Und dann hast du ja irgendwie gemerkt, dass er sich immer weiter und weiter entwickelt und dass der irgendwann mal einer der besten Wrestler der Welt werden würde. Damit hätte auch niemand gerechnet,
sage ich mal. Der schafft es auch irgendwie, das finde ich auch so bewundernswert, der schafft es auch noch so safe zu sein, trotz seines harten Stils. Und das ist ja auch eine große Kunst irgendwie. Die Sachen, die der macht, sind trotzdem safe irgendwie. Da ist nichts, wo du sagst, da ist jetzt großes Verletzungspotenzial grundsätzlich in der Art von Aktion. Wenn du dir jetzt so die Vorarms anschaust, das sind ja mittlerweile, die gehen ja einfach nur noch Vorarm in die Fresse so, die meisten. Ne? Auch in Japan ist es ja mittlerweile, da wird ja nichts mehr irgendwie noch safe oder so gemacht oder so gemacht, dass der Gegner sich halt möglichst wenig verletzt, sondern du haust dem halt einfach mit dem Unterarm ins Gesicht. So, das ist halt auch was. Das noch zu machen, ohne den Gegner zu verletzen, aber trotzdem das hart aussehen zu lassen, ist halt auch nochmal eine Kunst für sich. Und das sowas bewundere ich immer. Dave ist zum Beispiel auch jemand, der das gut drauf hat, wie der mich damals in unserem ersten Kampf durch die Gegend geworfen hat auch. Und dann später nochmal im Tag-Match nochmal krass. Und es war aber halt alles unfassbar sicher. Und so auch der hat mich gecannonballt in der Ecke irgendwie. Und wenn du da 180 Kilo hast, die dir da irgendwie mit voller Wucht ins Gesicht hüpfen, dann ist es schon mal richtig heftig. Und auch selbst das war total safe. Also da muss ich echt sagen, sowas ist, glaube ich, gerade mit dem Stil jetzt, den wir vorhin angesprochen haben, auch immer noch wichtig. Und wenn das jemand drauf hat, sowas spricht sie natürlich im Business und hinter den Kulissen auch rum. Wenn jemand so arbeiten kann, weil der lässt natürlich auch seinen Gegner entsprechend gut aussehen. Ja, weil du steckst die Sachen ein und stehst trotzdem wieder auf. Und jemand, der von Walter durchgenommen worden ist und hinterher noch steht, der kann ja auch nur gewinnen davon. Ja, und das, also sowas profitieren ja auch immer die Gegner. Deswegen habe ich einen Heidenrespekt davor und wünsche ihm auch wirklich, dass er da bei WWE UK da richtig was reißen kann, wenn es denn so sein sollte, dass er sich da in die Richtung bewegen möchte.
Ja, aber ich glaube halt schon, dass da ganz viele WXW-Athleten irgendwie da, sei es jetzt zu NXT Germany, je nachdem, wie das dann aussehen wird, oder eben NXT UK, da noch ein bisschen was zusätzliches Geld verdienen und das muss man den Leuten auch gönnen, also super, auch nach Kelly, die jetzt da gewesen ist und sowas, also was will man da mehr?
Das wäre super, also, und was ich auch noch unbedingt mal loswerden muss, die ganze Entwicklung im Damenwrestling, die sich jetzt da vollzieht, das beobachte ich auch mit wachsender Begeisterung, dass einfach jetzt das Produkt der Frauen in der WWE einfach tausendmal besser ist als das, was die Männer so auf die Beine stellen und tausendmal interessanter und tausendmal fesselnder ist als das, was jetzt zum Beispiel im Main Event auf der Männerseite so passiert im Moment mit Brock Lesnar und der jetzt schon wieder Champion ist und was weiß ich. Und also das, da muss man echt mal sagen, wenn mir das vor, keine Ahnung, 10 Jahren jemand gesagt hätte, als Bra and Panties Matches noch auf der WrestleMania Card waren und man sich einfach nur gedacht hat, warum tut ihr das den Frauen an, warum tut ihr euch das an und dem Publikum vor allem, warum tut ihr das euren Fans an, warum einfach so, ne? Und wo wir jetzt einfach sind, was wir jetzt für Frauen im Wrestling haben, sei es jetzt Charlotte oder eine Becky Lynch oder eine Ronda Rousey oder eben auch so Leute wie eine Bailey oder so, ne? Also so vielfältige Charaktere und auch interessante Charaktere, die wir dann drin sind. Das, was wir eigentlich auf der Männerseite oder was ich im Moment auf der Männerseite vermisse, das bringen die Frauen im Moment eigentlich komplett. Und auch durch die japanischen Mädels, die da jetzt noch mit dazugekommen sind, Io Shirai oder eine Asuka oder Kairi Sane auch, die ja auch extrem krassen Stil fährt. Also denen merkst du eben auch an, wo sie herkommen und dass sie eben aus dem Yoshi-Wrestling kommen und dass sich da nichts geschenkt wird und so. Das finde ich, sowas finde ich zum Beispiel richtig toll und ich wünsche mir, dass sowas vielleicht auch noch in größerem Stil in den Indie-Ligen so ein bisschen Einzug hält. Sowas, es gibt ja da auch schon so einen Trend, aber ich wünsche mir einfach, dass da auch noch mehr Talente irgendwie gefördert werden und gefordert werden und dass einfach auch Frauen, gerade junge Frauen, die bisher vielleicht noch so ein bisschen, ja, so ein bisschen Hemmungen hatten, sich da für das Thema Wrestling öffentlich zu begeistern, dass die einfach dadurch bestärkt werden und dass wir dann auch noch mehr weibliche Talente bekommen, die da dann so ein bisschen was reißen, weil sowas, es kann auch nur ein Gewinn sein für alle Fans.
Auf jeden Fall. Es muss sich halt entwickeln, ne? Und auch bei WWE finde ich, tendenziell, was das Talent angeht, gebe ich dir vollkommen recht. Es hängt da natürlich ein bisschen an der Umsetzung, ne? Also jetzt gerade so die letzten Wochen, Bailey und Sasha Banks waren da so ein bisschen schwierig. Also wir nehmen den Podcast hier zu Zeiten von TLC auf, also am Wochenende, an dem TLC stattfindet. Ich gebe dir vollkommen recht, dass WWE da eigentlich eine Vielzahl an tollen Talenten hat, aber manchmal schafft man es dann eben doch nicht, daraus dann auch die ganz großen Geschichten zu fabrizieren. Ne? Also, richtig, ja. Ja, aber muss man, aber ja, das Potenzial ist da und ich hoffe einfach, dass sich jetzt da in den kommenden Wochen auch entsprechend was ändert. Und das ist meine größte Hoffnung für 2019, ist eigentlich, dass man insgesamt wieder mehr auf Charaktere, mehr auf Geschichten geht und dass man einfach den Figuren und den Akteuren, die man hat, einfach wieder mehr Aufmerksamkeit schenkt und auch, wie du gesagt hast, ne, einfach mehr Individualität und mehr Persönlichkeit gibt und natürlich kohärente Geschichten erzählt. Das ist auch was mir massiv abgeht derzeit.
Ja.
So, weil da wird ja häufiger gesprungen als beim Hürdenlauf oder so. Ja. Also deswegen.
Man hat keine Ausdauer mehr. Das ist in vielen Bereichen des Wrestlings so das Problem. Man gibt den Leuten keine Zeit mehr, sich zu entfalten. Man gibt Stories keine Zeit mehr, sich zu entfalten. Und man gibt oftmals auch Charakteren keine Chance irgendwie. Wenn die nicht sofort zünden, dann werden die sofort wieder verworfen. Und einfach mal aushalten und gucken, wie sich was entwickelt. Das ist ganz, ganz schwierig im Moment in der WWE. Aber klar, also das, was du sagst, ist völlig richtig. Wir hoffen auf jeden Fall, dass der Trend, der jetzt so ein bisschen Einzug gehalten hat, eben, dass Talente auch erkannt werden und gefördert werden. Und das ist, also ich glaube, so leicht wie im Moment war es noch nie für talentierte Leute, irgendwo eine Plattform zu finden, sei es jetzt irgendwo in Japan, in Europa oder eben dann auch Übersee in Amerika. Wenn ich dann noch so zurückdenke an die Zeit vor 10, 15 Jahren, war das mit Sicherheit noch schwieriger und Social Media, so groß wie es jetzt ist, tut ja auch noch ihr Übriges, um quasi kostenlos sich so ein bisschen zu promoten oder Promotion zu bekommen. Also ich glaube, der Nährboden ist gut. Wir müssen halt wirklich einfach gucken, was die einzelnen Ligen draus machen und wie sich die Situation mit der WWE jetzt im Moment dann entwickelt in den nächsten 1, 2, 3 Jahren.
Ja, unterschreibe ich so. So, Dominik, wir haben jetzt doch schon deutlich länger gesprochen, als wir eigentlich wollten, kurioserweise. Mal wieder.
Aber es ist irgendwie immer ein Problem, wenn ich irgendwo zu Gast bin. Dann geht es immer länger, als man eigentlich eingeplant hat. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Ich rede ja nicht viel.
Man weiß es nicht. Ich bin ja eher still. Überhaupt nicht. Sag mal den lieben Leuten da draußen, wie sie sich noch erreichen können. Du hast am Anfang schon so ein bisschen geplackt. Wo erreicht man dich?
Also mich erreicht man am besten unter unserem also vom, wer mich professionell in Anführungszeichen erreichen will, @truecrimegr ist unser Twitter-Account von unserem Podcast. Da könnt ihr uns natürlich alle erreichen, mich, Chris, Stefan und auch jetzt noch, wir haben jetzt auch weiblichen Zuwachs bekommen, für alle, die uns vielleicht noch nicht kennen, freut mich sehr, zwei ganz, ganz tolle Frauen, nämlich Sandra und Kat, die auch jetzt eine große Bereicherung für uns darstellen, die in den kommenden Episoden dann auch mal in kleineren Episoden dann vielleicht selber eine Rolle übernehmen, also quasi dann auch selber Themen dann vorstellen. Sowas, also da, wer da Interesse hat, gerne mal @truecrimegr. Ansonsten, wer mich persönlich erreichen will oder irgendwelche Fragen zu irgendwas hat, also ihr könnt mich da gerne fragen, falls ihr selber irgendwie mal Bock habt, ein Probetraining beim Wrestling zu machen oder irgendwelche anderen Fragen zu meiner Person hat. @wmmamm ist mein Twitter-Handle, da bin ich auch immer offen für Fragen, Anregungen oder sonstige Diskussionen rund um das Thema Wrestling oder zu anderen Themen auch. Also haut mich einfach an, ich habe da keinerlei Probleme damit irgendwie und ja, genau, dann quatschen wir ein bisschen.
Genau, das klingt gut. Und dann würde ich sagen, machen wir hier den Deckel auf die aktuelle Ausgabe des Gastspiels. Ich danke dir erstmal, dass du dir so viel Zeit genommen hast, weil ich weiß, dass auch bei dir ja, der Weihnachtsstress so ein bisschen drückt, um es mal so auszudrücken.
Richtig, aber die Zeit wollte ich mir auch nehmen, weil ich großer Fan bin von eurem Cast und auch Patreon-Unterstützer bin und weil es mir einfach auch Spaß macht, über das Thema Wrestling zu reden und mit anderen Leuten drüber zu reden, die eben auch dieselbe Art von Leidenschaft dann teilen. Und für mich ist das dann auch immer eine Art von Entspannung. Also hat mich sehr gefreut, dass wir es jetzt noch vorm Jahresende 2018 geschafft haben und gerne wieder.
Ja. Auf jeden Fall. Nochmal danke an dich und natürlich auch danke an die Leute da draußen, inklusive dir, lustigerweise, die uns da unterstützen, ne, und da auch wirklich dabei helfen, dass wir hier immer mehr Kram raushauen können, dass wir immer mehr Möglichkeiten haben. Also dafür sind ja Patreon und Steady auch einfach da, dass wir hier wachsen können und dass wir das Produkt verbessern können. Ihr wisst, das Ding hier, also das Gastspiel erscheint erstmal für Unterstützer und dann anschließend im Free-Kanal. In dem Sinne, egal wo ihr es hört, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön Dominik und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.